Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 15. Mein Name ist Jan Götze und Luca, bist du eigentlich schon nervös? Wir kommen immer näher an die Folge, die du beginnen wirst.
Ich zitter schon.
Ja, habe ich mir gedacht.
Ja, schon sehr nah dran, das stimmt. Es gibt nur noch dreimal das Ganze, was wir jetzt schon hatten ungefähr, und dann bin ich schon dran.
Ja, also mach dich schon mal bereit. Überleg dir schon mal, wie du einsteigst. Ich glaube, die Leute sind heiß.
Ich habe schon einen richtig kranken Einstieg, aber den kann ich jetzt schon raushauen.
Nee, klar, dann müssen wir jetzt halt noch ungefähr, wie viele Folgen, 50 Folgen warten oder sowas?
Ja, 52, so grob.
Ungefähr. Mhm. Ja, aber heute in der Folge 15 haben wir ein Auto am Start, das, wie ich finde, auf jeden Fall sehr speziell ist, das, als es neu war, ja, ein echter Hingucker sowieso, aber wirklich auch so ein Auto, was ein Statement war.
Auf jeden Fall. Und es wird heute deutlich gediegener. Nachdem wir in der letzten Folge es ja wirklich sehr, sehr puristisch hatten und sehr, sehr rau und laut, haben wir es heute ein bisschen ruhiger und luxuriöser.
Und, das verrate ich jetzt auch schon, das erste Auto im Podcast mit Klappscheinwerfern.
Ganz was Feines, ja, stimmt. Sind ja auch komplett ausgestorben leider.
Ja.
Von daher können sich die meisten jetzt schon denken, dass es wahrscheinlich kein aktuelles Auto ist.
Das wäre schwierig. Mhm. Ich glaube, selbst Kleinserienhersteller haben große Probleme, überhaupt noch Klappscheinwerfer zu homologieren. Aber dieses Auto hat eben noch Klappscheinwerfer. Und um welches Auto es sich handelt, das verraten wir erst gleich. Jetzt würde ich sagen, hören wir uns erstmal den Sound an.
Klingt wuchtig auf jeden Fall, aber schon sehr dezent.
Ja, aber auch so ein bisschen rau. Also ich hätte eher gedacht, ich muss auch dazu sagen, ich hatte mit diesem Auto noch gar keinerlei Berührungspunkte, außer dass ich es ein paar Mal irgendwie auf der Straße gesehen habe. Aber ich hätte gedacht, dass der noch dezenter klingt.
Ja gut, aber warum das so ist, das werden wir wahrscheinlich später noch erfahren, ne?
Ja, das stimmt. Aber es ist heute der BMW 8er der Generation E31, also der originale 8er. Der 8er war in den 90er Jahren ein Oberklasse-Coupé, hat BMW dazu gesagt. Ich würde fast schon sagen, es ist ein Luxus-Coupé. Also wirklich, das war damals so, ja, mit das Beste, was die deutsche Ingenieurskunst so hervorgezaubert hat. Also das Auto steckte voll bis unters Dach mit Technik. Es war wirklich ein Technologieträger. Mega futuristisches Design, kommen wir gleich nochmal zu. Aber eben wirklich, das hast du eben schon gesagt, so ein echter GT, ein Gran Turismo.
Absolut. Und das, was du gerade schon gesagt hast, finde ich eigentlich ganz witzig, weil der war ja als Konkurrent von der damaligen S-Klasse gedacht, beziehungsweise vom S-Klasse Coupé logischerweise. Und die waren ja vom Styling eigentlich alles andere als wild. Die waren einfach extrem luxuriös, aber immer so dieses klassisch Kantige. Und da finde ich ganz besonders irgendwie, dass BMW sich dachte, okay, wir sind in der Form dann auch so special unterwegs, halt irgendwie, dass wir so eine krasse Form dann machen und nicht auch einfach so eine, ja, keine Ahnung, 5er oder 7er Form einfach nur als Coupé, sagt nach dem Motto. Also das ist schon besonders.
Ja, das Auto war wirklich komplett eigenständig. Wenn man jetzt in der Historie zurückschaut, dann wird er oft als Nachfolger des 6er E24 betitelt. Wobei man da sagen muss, das stimmt nicht so ganz, weil eigentlich war der 8er, wie ja auch schon die Zahl vermuten lässt, nochmal höher positioniert als eben der ausgelaufene 6er. Und du hast es gerade schon gesagt, die Hauptkonkurrenten waren ganz klar S-Klasse Coupé, zu Beginn sogar ja noch der C126, später dann aber hauptsächlich eigentlich der C140, aber auch andere Luxus-Coupés wie beispielsweise der Jaguar XJS oder auch Aston Martin. Also es war wirklich alles, was ging. Und dieses Auto wurde präsentiert auf der IAA 1989, also bevor wir beide geboren waren.
Ich wollte es gerade sagen, da warst du mal nicht vor Ort, ne?
Da war ich, die habe ich ausgelassen, aber zwei Jahre später war ich dann ja direkt am
Wochenende.
Da war ich direkt in
Frankfurt. Nach der Geburt, zack, hin.
Da habe ich gleich die erste Messe mitgenommen. Mhm. Nee, Spaß beiseite. Also das Auto hat schon wirklich einige Jahre auf dem Buckel. 35 Jahre. Es trägt auch offiziell schon das H-Kennzeichen. Und da kommen wir gleich nochmal im Designkapitel zu. Ich persönlich, das sage ich hier schon mal, finde nicht, dass dieses Auto aussieht wie ein Oldtimer.
Ja, aber das denkt man bei so vielen Autos mittlerweile, oder?
Ja, stimmt. Es ist tatsächlich so, aber gerade, also ich finde der 8er, also der E31, ist nochmal so ein ganz krasses Beispiel. Und wenn man jetzt sogar zurückguckt, habe ich gelesen, dass die Entwicklung des Autos 1984 begonnen hat. Also vor 40 Jahren. Und wenn ich dieses Auto jetzt auf der Straße sehe, würde ich jetzt immer davon ausgehen, ja, okay, es ist nicht mehr brandaktuell, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, das Auto ist 15 Jahre alt, würde ich das auch glauben.
Mhm. Und vor allem, wenn man mal die Prototypenbilder gesehen hat, der sieht wirklich fast identisch zu dem Endprodukt eigentlich aus. Also da sind fast keine Unterschiede wirklich erkennbar. Und das stand ja schon halt vor 40 Jahren dann fest, das Design so gesehen.
Genau.
Zu ja. großen Teilen.
Auf jeden Fall. Gebaut wurde der 8er ausschließlich als Coupé. Es gab zwar Cabrio-Prototypen, damit wurde herumexperimentiert, aber letztendlich hat sich BMW dagegen entschieden. Es fehlte wohl vor allem an Karosseriesteifigkeit. Also haben sie gesagt, okay, wir bauen das Auto nur als Coupé. Und es war lange, lange Zeit der teuerste BMW überhaupt.
Mhm. Und damals mit dem Cabrio war ja eigentlich die Absicht, dass man den SL halt auch nochmal angreifen wollte. Gerade in den USA ist der ja ziemlich verbreitet gewesen, wurde sehr gut da verkauft. Und da hat sich BMW gedacht, da müssen wir eigentlich gegen anstinken. Aber leider wurde der 8er erstmal nur als Coupé entwickelt. Und im Nachhinein wollten sie daraus ein Cabrio machen. Und das war einfach viel zu aufwendig und hätte dann die Kosten auf jeden Fall ins Unermessliche gebracht. Und die waren sowieso schon nicht gerade niedrig bei dem Wagen. Nee. Weil ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest. Die haben gesagt, dass die Entwicklungskosten sich damals auf 1 Milliarde Mark belaufen haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Weil wenn man überlegt, was sie da alles reingebaut haben, so, was es damals ja wirklich eigentlich noch gar nicht gab oder was gerade erst in den Anfängen steckte, so. Das Auto, habe ich jetzt ja eben schon zweimal gesagt, ist wirklich ein Technologieträger geworden. Und vielleicht hätten sie ja das Cabrio auch noch nachgeschoben, wenn das Auto sich besser verkauft hätte, weil das können wir an dieser Stelle auch schon sagen. BMW hatte naturgemäß, wenn man 1 Milliarde gerade investiert hat, hatte hohe Erwartungen an den 8er.
Ja.
Und angeblich, das habe ich gelesen, sollen auch schon vor Markteinführung ungefähr 5000 Kaufverträge unterzeichnet worden sein. Mhm. Das ist ja erstmal ein guter Start.
Vor allem nach der IAA direkt irgendwie.
Genau, haben sie die schon, vor allen Dingen für so ein Auto auch, was damals ja, wie gesagt, deutlich über 100.000 Mark gekostet hat. Da kann man ja schon denken, okay, gut, läuft. Ja, letztendlich muss man dann allerdings sagen, dass diese hohen Erwartungen nicht wirklich erfüllt wurden. Denn in 10 Jahren, also bis 1999, wurde dieses Auto dann gebaut, wurden ziemlich genau 30.000 Stück verkauft. 30.603, um genau zu sein. Und vor allen Dingen in den USA, da wo man gedacht hatte, dass er da richtig einschlägt, genau da blieb der Erfolg eigentlich aus, sodass sie schon entschieden haben, dann 1997 das Auto in den USA schon nicht mehr anzubieten.
Mhm. Ja, schon 2 Jahre früher dort ausgelaufen. Ja, sehr schade eigentlich, weil da haben sie sich ja eigentlich am meisten von erhofft, von dem Markt, ne?
Ja, ich habe mal so ein bisschen versucht herauszufinden, woran das wohl gelegen haben könnte. Ich habe oft gelesen, dass es den Leuten da wahrscheinlich zu wenig Leistung hatte, das Auto. Wobei, wenn man dann schaut, so viel mehr Leistung hatten die Mercedes ja eigentlich auch nicht. Wahrscheinlich liegt es tatsächlich auch daran, dass es dann eben kein Cabrio gab. In den USA sind Cabrios halt wirklich extrem beliebt. Von daher.
Aber ich glaube, es war doch auch, das war nicht 93 die Wirtschaftslage so recht schwierig, sag ich mal, recht
angespannt. Ja, absolut. Aber ich meine, genau, Mercedes hat trotzdem da gut Autos verkauft.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja immer so dieser Blick. Klar, in Summe war das natürlich eine schlechte wirtschaftliche Lage. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Aber wenn natürlich eine andere Marke gut Autos verkauft, dann hast du vielleicht
nicht, nur das der Grund sein. Ja,
nicht das perfekte Produkt für den Markt.
Mhm. Leider ja.
Ja, und als das Auto dann eingestellt wurde, 1999, dann hatte BMW tatsächlich erstmal ein paar Jahre kein großes Coupé mehr im Programm. Es gab dann 2003 den 6er, die Neuauflage E63, war auch ein großes Coupé. Aber da sind wir dann wieder an der gleichen Stelle wie eingangs. Streng genommen ist auch das nicht wirklich der Nachfolger. Ja, wie gesagt, war das Top-Coupé, aber die Nummerierung sagt es ja schon. Wirklich beerbt wurde der 8er dann eigentlich erst im Jahr 2015 vom noch aktuellen 8er, dem G15. Und das war dann wirklich ja schon, lass mich nachrechnen, 16 Jahre Pause quasi.
Obwohl ich das nicht so hundertprozentig verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, der 8er, also der aktuelle 8er, ist für mich schon ein normaler Nachfolger vom 6er. Also ich finde jetzt nicht, dass der irgendwie viel exorbitant luxuriöser wirkt oder größer oder sonst irgendwas. Ich finde, das könnte ein ganz normaler Nachfolger vom 6er sein.
Ja, vielleicht haben sie sich einfach nicht so clever angestellt, halt immer auch hin und her zu switchen. Ne? Also 6er, 8er, 6er, 8er. Dann sind die Kunden vielleicht auch ein Stück weit verwirrt, sagen, ja, aber ist das jetzt nur das Topmodell? Aber über dem 6er gibt es ja eigentlich noch den 7er. Aber 8er ist ja die größte Zahl. Das muss ja das Luxuriöseste eigentlich sein.
Wahrscheinlich, ja. Irgendwie haben sich damit ins eigene Knie so ein bisschen geschossen. Aber es war ja eigentlich, dass sie gesagt haben, es war ja bewusst so gewählt, dass es halt nicht der Nachfolger vom legendären 8er war, also der 6er, weil er dem vielleicht nicht gerecht wird oder wie auch immer. Aber dann frage ich mich, was hat das geändert, warum dann jetzt der aktuelle 8er dem Ganzen gerecht wird? Weil das ist in meinen Augen auch irgendwie Quatsch. Wenn, dann hätte es den vielleicht als V12 oder irgendwas geben müssen, dass man sagt, okay, jetzt dadurch ist es jetzt der 8er. So ist es halt irgendwie, weiß ich nicht.
Gut, da haben wir, glaube ich, schon häufig drüber gesprochen in diesem Podcast, dass man oftmals die Marketingabteilung oder halt auch dann die Entscheider bei den Herstellern nicht so 100% nachvollziehen kann, was sie sich dann dabei denken, wenn sie solche neuen Autos auf den Markt bringen.
Das Komische ist halt nur, dass es wirklich gefühlt bei jedem Hersteller mindestens einmal war, dass du namensmäßig irgendwie dachtest, was ist jetzt passiert. Das ist nicht so, also man sagt zwar immer, ja, was ist jetzt bei Audi gerade los zum Beispiel mit S5 und sonst was, aber es sind ja eigentlich alle Hersteller, die irgendwie mal irgendwelche Fehltritte hatten.
Ja, also Fehltritte in unserer Wahrnehmung, ne, also.
Ja gut, aber oftmals wurde ja dann vielleicht auch wieder zurückgerudert. Bei Audi ist es jetzt brandaktuell, aber zum Beispiel bei Mercedes, wenn man es auch nimmt, wie oft die da hin und her gesprungen sind, auch mit SQP, CL und was auch immer und was es da nicht alles gibt, macht auch alles wenig Sinn irgendwie, aber gut.
Ja, also wir halten fest, es gab zweimal einen Achter.
Ja.
Das kann man, glaube ich,
das kann man so festhalten, ja, definitiv.
Und wir reden über den ersten Achter und unser Exemplar, diesen Achter, den wir gefahren sind, das ist ein frühes Auto aus dem Baujahr 1993. Wir haben sogar von dem Besitzer das exakte Produktionsdatum bekommen. Das ist der 12.07.1993. Dann wird es allerdings ein bisschen kurios, denn zugelassen wurde dieses Auto erstmalig am 5. Januar 1995 auf einen BMW-Händler, hier gar nicht so weit entfernt, in Norderstedt. Und tatsächlich ist die Historie dieses Fahrzeugs bis heute komplett nachvollziehbar. Im Juli 96 wurde es an eine Firma verkauft. Da hat dann der Geschäftsführer das 2001 auf sich umgeschrieben. Dann 2004 verkauft an den Vorbesitzer. Und seit 2004 ist das Auto im selben Landkreis. Und jetzt gehört dieses Auto dem lieben Markus. Und das ist nochmal ganz lustig, denn wir können hier nochmal kurz so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben, wie wir Markus kennengelernt haben. Und zwar kommt da nochmal der Sundowner von Emil ins Spiel. Dort stand das Auto. Wir haben aber vor Ort gar nicht mit Markus gesprochen. Wir haben das Auto angeschaut, fanden es cool, haben dann so gesehen, okay, kommt auch aus dem näheren Umkreis, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe auch ein paar Bilder davon gemacht, die haben wir auch bei Instagram unter Achtung Fahrspaß hochgeladen. Und dann wurde Markus darauf vertaggt. Ja gut, und dann haben wir gesehen, alles klar, das scheint der Account zu sein. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen über Instagram. Und dann habe ich Markus einfach mal ganz offen gefragt, so, hättest du nicht auch mal Bock, dass dein Auto im Podcast vielleicht stattfindet? Ja, und Markus war direkt offen für die Idee und da er, wie gesagt, bei uns aus der Ecke kam, konnten wir auch relativ schnell einen Termin ausmachen. Und so zeigt das einmal mehr diese Kraft von Social Media, ne? Sonst wären wir wahrscheinlich nie in Kontakt mit Markus gekommen.
Ja, und das Witzige ist, Jan hat es immer gepredigt und hat immer gesagt, hier solche Termine, das macht richtig was aus mit Instagram. Ich habe es total unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja beim Sundowner gesagt, ja, hab ich Bock, dass wir da hinfahren auf jeden Fall. Aber als Jan sagte, ja, wir machen darüber auch eine Sonderfolge und so weiter, dachte ich erstmal, ja, okay, was soll man denn da groß erzählen? Oder habe ich erstmal gedacht, ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Aber offensichtlich hat es auf jeden Fall was gebracht. Und da muss ich sagen, gute Idee gewesen auf jeden Fall von Jan.
Ja, vielen Dank. Diesen Schulterklopfer nehme ich natürlich gerne an. Auf jeden Fall ist es wirklich cool. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Wir sind schon mit vielen von euch über Instagram ins Gespräch gekommen oder in Kontakt. Und wenn sich daraus sowas ergibt, ist natürlich wirklich Win-Win. Wir freuen uns da sehr drüber. Und Markus, ich glaube, da spreche ich für uns beide, super Typ, mega BMW-Fan, absoluter Experte, was er uns da über das Auto erzählt hat, das ging richtig tief rein. Mhm. Und, das finde ich immer besonders beeindruckend, schraubt auch selber. Also hat auch schon am E31 einiges selber gemacht. Da ich das gar nicht kann, wie ihr ja wisst, wenn ihr schon ein bisschen zuhört, finde ich das immer besonders interessant.
Ja, ich auch. Also sowas bewundere ich immer. Ich schraube ja auch selber, aber ich würde sagen, ich habe vielleicht Ich wollte gerade sagen, 10% von dem Wissen von Markus, ich würde sagen, es ist nochmal deutlich weniger. Also mich beeindruckt das immer mega, wenn jemand so heftig in der Materie drin ist und gefühlt jede Schraube von dem Wagen anpacken könnte und wieder zusammenbauen würde und auch keine Schraube übrig bleibt. Das finde ich immer wirklich bewundernswert. Da möchte ich auch gerne irgendwann mal hinkommen.
Ja, mit Markus haben wir jetzt ja jemanden an der Hand, wo wir auf jeden Fall mal nach Rat fragen können. Also du mehr als ich. Aber was ich vor allen Dingen interessant finde, ist, dass der E31 in meiner Wahrnehmung nämlich so ein Auto ist, was halt so hochtechnologisch ist, ich wüsste gar nicht, da würde ich mich ja in 1000 Jahren nicht rantrauen, wenn jemand da anfängt selber zu schrauben und sich das ja auch, muss man auch sagen, alles selber beigebracht hat, wirklich, Chapeau, also ihr seht es jetzt nicht, aber ich mache hier die Geste, als würde ich meinen Hut ziehen, von daher so viel dazu, aber jetzt soll Markus uns natürlich am besten nochmal sagen, was ihn an seinem Achter so begeistert, von daher Sprachnachrichten ab.
Moin Markus, hier kommen die Fragen zu deinem BMW 8er. Los geht's mit einer ganz einfachen Frage. Wie lange hast du das Auto schon und wie viele Kilometer bist du in dieser Zeit mit deinem E31 gefahren?
Moin Moin, gekauft habe ich das Auto im Januar 2021. Das sind also jetzt knapp 3,5 Jahre und gefahren bin ich damit ungefähr 10.000 Kilometer.
Als nächstes würden wir gerne wissen, was dir am 8er besonders gut gefällt.
Was mir besonders gut gefällt, ist die Coupé-Form von dem Auto und natürlich die Farbe, ganz klar.
Außerdem interessiert uns natürlich, ob es irgendetwas an dem Auto gibt, das dich stört.
Was mich stört, beziehungsweise was mir nicht gefällt, ist einerseits, dass es beim E31 keine Armlehnen gibt und bei meinem Modell, dass er keinen Tempomaten hat.
Und unsere neu eingeführte Frage, die lautet, welches Auto ist dein absolutes Traumauto? Also, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Auto würdest du dir als erstes kaufen?
Mein Traumauto ist der E61 M5, also der M5 Touring mit dem V10 als LCI.
Ja, also Traumauto E61 M5. Ihr merkt schon, Markus liebt und lebt BMW.
Leichte BMW-Brille auf. Kann ich nur begrüßen.
Ich wollte gerade sagen, also ihr beide direkt Doppelclip-Ohr ja. So zack, das geht auf jeden Fall Hand in Hand, ne?
Und beim Ein Achter, Mann mit Geschmack.
Ja, das stimmt. Und beim Achter, haben wir jetzt gehört, geht es ihm vor allem um das Design und natürlich die Konfiguration seines Autos. Und ich würde sagen, das ist jetzt absolut die perfekte Überleitung ins Designkapitel.
Design.
Ich starte mal mit einer vielleicht gewagten Aussage in dieses Kapitel. Denn ich behaupte, beziehungsweise ich sage, für mich ist der E31 tatsächlich einer der schönsten BMW überhaupt.
Ja, einer der schönsten würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja.
Aber jetzt nicht einer der 20 schönsten, sondern schon
einer
so
der 100 schönsten.
Ja, genau.
Kurz nach dem Zweier Active Tourer.
Ja, genau, richtig. Ja, und dann Zweier Grand Coupé ist auch fein.
Auch
ne?
Sehr schön, ja. Ja, okay, nee, ich glaube, das artet jetzt aus.
So. Nee, aber ich muss wirklich sagen, also so unter den Top 3 sehe ich den schon, weil ich finde, was dieses Auto so besonders macht, ist, dass es auch in der gesamten Historie jetzt nur vom Design her kein auch nur ansatzweise vergleichbares Auto bei BMW gibt.
Ist komplett eigenständig, ja. Kein Vorgänger, kein Nachfolger, der auch nur nah dran ist und andere Modelle sowieso schon mal überhaupt nicht. Das finde ich halt auch so mega spannend bei dem.
Also es ist wirklich, das Design ist so charakteristisch und wenn man sich auch nur einen Hauch mit Autos auskennt, dann erkennt man sofort, dass das ein Achter ist. Und jetzt kommt wieder das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Eigentlich wollte ich es mir aufsparen, aber ich konnte schon nicht in der Historie drüber hinweg. Wenn man sich dieses Auto jetzt anschaut und ich kann euch nur dazu ermuntern, das auch gerne zu tun, wenn ihr nicht gerade selber im Auto sitzt, dann schaut unter Instagram, bei Instagram unter @Achtung Fahrspaß vorbei, da seht ihr unser Fahrzeug. Wenn man sich dieses Auto jetzt anschaut, dann komme ich nicht drauf klar, dass ja fast alle oder ein Großteil dieser Fahrzeuge schon H-Kennzeichen hat.
Ja, das ist irgendwie. Ist das falsch, ne?
Ja, das passt sieht, doch, nicht, das sieht nicht aus wie ein Oldtimer. Und wenn du jetzt überlegst, dass das Grunddesign ja 35 beziehungsweise die ersten Entwürfe 40 Jahre alt sind, das geht einfach nicht in meinen Kopf, ne? Und ich bin mir auch relativ sicher, das wäre eigentlich mal so eine witzige Straßenumfrage. Man zeigt jetzt ein Bild von diesem Auto, Leuten, die jetzt nicht so tief drin sind wie wir, und sagt, Was schätzt ihr, wie alt dieses Auto ist? Mhm. Das fände ich mega interessant, was dabei rauskommt.
Ich würde sagen, die meisten sind im Bereich von 20 Jahren. Ja. Würde ich sagen, maximal.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Und es ist halt im Prinzip doppelt so alt.
Genau. Und wenn wir uns jetzt mal wirklich um das Design kümmern. Als erstes, ich glaube, das kann man mal direkt vorweg sagen, das Auto hat diese ultra charakteristische Keilform.
Ja.
Und das ist wirklich eine Form, die es halt bei BMW sonst eigentlich nie gab.
Im Prinzip nie gab. Man hat ja gelesen, dass die Front ein bisschen an den M1 erinnern soll.
Ja.
Und der hat ja nicht so lang gezogen und alleine durch das Motorenkonzept sowieso schon mal nicht die gleiche Form. Aber grundsätzlich die Front, so dieses stark abfallende, hat ja der M1 schon.
Aber dann hat er einen Buckel.
Ja, ich wollte sagen, das war es dann halt aber auch, was der gemein hat eigentlich mit dem. Ne? Das also grundsätzlich, wenn du wirklich nur die Front nimmst und direkt aufhörst, weiter zu gucken, dann passt es irgendwie. Aber alles andere halt schon wieder überhaupt nicht mehr.
Ja, und wenn wir jetzt an der Front bleiben, ist ja super auffällig jetzt, wenn man sich einfach mal die Front so im Detail anschaut. Das Auto, weil es relativ groß ist, da kommen wir gleich nochmal zu, wie groß es ist, hat ganz, ganz, ganz kleine Nieren.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, gefühlt eins der größten Autos, jetzt übertrieben gesagt, aber mit den kleinsten Nieren.
Ja, also wirklich, ich meine, da reden wir jetzt nicht mal, nehmen wir nicht mal Bezug auf die heutigen Nieren, so, sondern auch im Vergleich zu allem, was danach so kam. Mhm. Also wirklich, die Nieren sind so filigran und so klein, dass sie fast gar nicht auffallen.
Und ich habe wirklich lange überlegt, fällt dir irgendein Modell ein, wo die kleiner sind? Ich würde sagen nicht, oder?
Aus dem Kopf nicht. Wir haben ja auch mit Markus drüber gesprochen. Markus sagt, dass sie wohl beim E30 auch eine andere Form zu haben, aber auch sehr klein sind.
Ich würde sagen, sie sind aber trotzdem noch mal ein gutes Stück größer.
Ich finde auch, von Bildern wirken die größer. Also aus dem Kopf würde mir auch kein Auto einfallen. Also
man müsste sich wahrscheinlich alle noch mal angucken, um irgendwie genau zu verifizieren, ob es so ist. Aber ich bin mir fast sicher, dass es keinen gibt mit kleineren Nieren.
M1?
Nee, auch nicht.
Auch größer?
Würde ich sagen, die sind auch größer.
Ja, wenn ihr das besser wisst, schreibt uns gerne, aber dann müsst ihr schon nachgemessen haben, ne? Dann wollen wir jetzt hier
ich
schon.
Ich wollte gerade sagen, keine Beweis. Mutmaßung
nicht hier. Nicht einfach nur sagen, hier 7er. Mhm. Kleinere Nieren weiß ich doch aus dem Kopf.
Irgendeiner.
Also von daher, wenn ihr es genau wisst, schreibt uns gerne. Adresse ist achtungfahrspaß@gmail.com oder eben bei Instagram für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Ansonsten kommt es euch wahrscheinlich schon aus den Ohren raus, aber wir werden trotzdem nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. An der Front sind aber nicht nur die Nieren besonders auffällig, denn auch die gesamte Leuchteinheit, will ich mal sagen, ist sehr speziell. Also der untere Teil ist ein Leuchtband und dieses Leuchtband beinhaltet Standlicht und Blinker. Und da oben drüber, da sind die angesprochenen Klappscheinwerfer, die man aber natürlich im eingeklappten Zustand eigentlich nur anhand der Umrisse erkennt.
Mhm. Obwohl sie wirklich gigantisch sind, ne?
Ja.
Die sind ja wirklich groß, sind ganz schöne Viecher so, aber fallen halt erstmal überhaupt nicht ins Auge.
Genau. Und ich habe gelesen, das wusste ich auch nicht, dass der E31 das erste Auto war mit, Achtung, 3 Leuchten im Klappscheinwerfer pro Seite. Also quasi 6 Leuchten so gesehen und serienmäßiger Leuchtweitenregulierung im Klappscheinwerfer.
Das erklärt auch die Größe.
Absolut. Aber was sagst du denn dazu, wenn die Scheinwerfer ausgeklappt sind? Wie findest du, sieht das Auto dann aus?
Mega cool, halt so richtiger 90er-Style.
Ja, also aber
es
was...
Es stört halt irgendwie die Silhouette, so gesehen. Klar, ich finde, mit geschlossenen Scheinwerfern sieht er cooler aus. Aber ich finde auch mit den geöffneten ist es halt einfach super charakteristisch halt irgendwie.
Ja, worauf ich hinaus will ist, also es gibt ja gerade in den 90ern, 80er, 90er gab es ja einige Autos mit Klappscheinwerfer. Aber was ich beim 8er so interessant finde, ist, dass die ja ganz flach nur ausklappt.
Ja, stimmt.
Dadurch sieht der halt so, sieht immer so böse aus. Und mich erinnert das so ein bisschen dran, jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, beim Mazda MX-5, dem ersten, ne? Mhm. Da fahren die ja so wirklich komplett hoch aus. Ja. Aber da gab es ja so Nachbauscheinwerfer, die dann auch nur so einen Tacken ausfahren, so, weißt du?
Ja.
Ich habe nachgelesen.
Sind da so blinzelt.
Ja, genau. Mhm. Low-Profile-Scheinwerfer hießen die beim MX-5. Und da war das ja quasi so der coole, böse Blick, sage ich mal, wenn du nicht diese lieben Scheinwerfer, sonst halt immer so ein bisschen lieb aus.
Ja.
Und beim 8er ist es halt schon ab Werk einfach nur so, die fahren nicht so weit aus und dadurch sieht der halt auch mit ausgefahrenen Scheinwerfern echt so aggressiv.
Grimmig so ein bisschen, ja, stimmt.
Und noch ein letzter Fakt zu den Scheinwerfern. Achtet mal darauf, wenn ihr mal das Glück habt, einen der 30.000 Achter auf der Straße zu sehen. Vor den Scheinwerfern hat unser Fahrzeug so 4 Punkte, also 2 pro Seite. Das ist die Scheinwerferreinigungsanlage. Das ist ein Extra bei diesem Auto. Ohne sieht es, finde ich, ein bisschen cleaner aus. Aber behaltet es einfach mal im Hinterkopf, denn wir kommen da noch mal zu. Das hat noch eine Kuriosität auf sich, wenn man dieses Extra bestellt hat.
Mhm. Da fällt mir gerade ein, habe ich gar nicht nachgeschaut. Was haben die Scheinwerfer eigentlich für eine Technik? Ist das normal Halogen oder sind das schon Xenon?
Ich glaube, es ist noch Halogen.
Und dann frage ich mich, warum man dann überhaupt diese Scheinwerferreinigung verbaut hat. Brauchte man ja nicht.
Brauchte man nicht, aber vielleicht halt trotzdem. Also ich meine, ältere Volvo haben ja auch immer Scheinwerferreinigungsanlagen. Diese
und die Scheibenwischer, ja. Genau. Ja, aber die haben halt Scheinwerfer, die immer im Wind stehen, sag ich mal. Aber der hat ja sowieso schon grundsätzlich eine Schutzfunktion, dass die gar nicht mal so dreckig werden, weil sie oftmals eingefahren sind.
Ja.
Und dann finde ich es irgendwie witzig, dass es dann überhaupt diese Scheinwerferreinigungsanlage gibt. Gerade weil die auch recht aufwendig verbaut ist, wo wir später noch zukommen werden.
Ist wahrscheinlich so ein Ding, einfach weil es ging. Ich glaube, das geht halt viel bei diesem Auto, was da einfach damals so, alles, was technisch irgendwie machbar war, kam da rein. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Vermutlich, ja. Wird wahrscheinlich der Grund sein. Ja. Was ich auch gerne noch ansprechen würde bei der Front, sind diese beiden ziemlich markanten Linien über die Motorhaube, die bis vorne in den Grill quasi reingehen. Ist so ein Detail, was ich sagen muss, was mir vorher irgendwie beim Achter gar nicht so aufgefallen ist. Jetzt erst, wo ich mich mehr mit dem beschäftige, wo ich länger vor dem Wagen stand, ist mir aufgefallen, wie lang diese Linien eigentlich sind, wie die vorne so mit reingehen. Und da ist mir aufgefallen, dass das ja so ein bisschen im Ansatz bei den neueren Modellen wieder aufgenommen wurde. Das ist ja teilweise auch, dass die Niere oben in die Haube nochmal reingeht, so beim neuen M4 zum Beispiel und sowas. Und dass es das ja eigentlich im Prinzip schon mal gab. Klar, anders interpretiert, aber vom Prinzip her ist es ähnlich.
Ja, wenn man so will, ist es so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil auf die neuen Autos habe ich das gar nicht so gespiegelt, aber was mir so dabei eingefallen ist, so ein bisschen wie so ein Vorläufer von so einer Formel-1-Nase, ne? Weil es ja so nach vorne läuft. Ja. Klar, läuft nicht so aus wie jetzt irgendwie bei einem SLR oder so, so ein bisschen, es läuft ja in die Niere rein.
Mhm. Also leicht angesetzt ist es so, das stimmt, ja.
Ja.
Aber finde ich sehr, sehr schön. Also es ist so eine Linie, wie gesagt, das sind so Sachen, finde ich, wenn man so ein Auto mal auf der Straße hier und da sieht, dann guckt man sich an und denkt, ach Mensch, der sieht schön aus und so ein Achter kennt man ja grundsätzlich. Aber wenn man sich so ein bisschen länger mit beschäftigt oder auch länger einfach mal drauf schaut, dann merkt man erst, was da doch so noch für kleine so Highlights nochmal sind oder wie die Designer so ein bisschen gespielt haben. Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich finde, man müsste sich viel mehr Zeit mal nehmen, solche Autos genauer anzugucken, so bis ins letzte Detail.
Ja, deshalb machen wir hier diesen Podcast.
Genau, so ist es. Richtig, ja.
Aber es geht mir tatsächlich auch häufiger so, dass man wirklich, wenn man sich ganz intensiv mit so einem Auto dann befasst und dann nicht nur irgendwie vor Ort mal kurz drüber schaut, sondern auch im Nachgang sich dann die Bilder anschaut, die man gemacht hat und vorm Auto steht, aus verschiedenen Winkeln drauf schaut, dann entdeckt man echt Sachen, wo man sagt, wow, ist mir vorher nie aufgefallen.
Genau, ja.
Und weil du gerade Design gesagt hast, oder Designer sogar, da wollen wir ihm auch noch mal hier Props geben, dem guten alten Klaus Kapitza. Wir haben gerade im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ob man den irgendwie kennt. Also wir kannten ihn beide nicht vorher. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Der hat wohl vorher auch mal bei Ford gearbeitet, da auch bei einigen Autos mitgeholfen. Aber der große Wurf, meiner Meinung nach, ist halt der E31.
Auf jeden Fall.
Okay, dann gehen wir mal so ein kleines bisschen von der Front weg. Wir kommen gleich nochmal zurück, wenn wir da nochmal auf eine Spezialität von diesem Auto eingehen. Aber jetzt bewegen wir uns mal so ein bisschen ins Profil. Und da sieht man dann auch spätestens, es ist kein kleines Auto, ne?
Wirkt sehr, sehr lang, sehr gestreckt.
Ja, auf jeden Fall. Die Abmessung haben wir natürlich für euch parat. Das Auto ist 4,78 Meter lang, also wirklich ein großes Coupé, ne? Wenn man überlegt, nur zwei Türen.
Das ist schon eine ganz schöne Länge. Ich muss aber sagen, wenn man es nicht wüsste, würde ich sogar fast noch mehr tippen.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Es ist halt, dadurch, dass der Wagen halt nur mal ein bisschen älter ist, sind die Abmessungen dann noch, für die Zeit war es gigantisch, für heutige Zeit ist es schon wieder normal leer geworden.
Ja.
Aber ich finde, es wirkt sowas von lang, dieses Auto, so gestreckt und dadurch auch so elegant.
Ja, definitiv. Es ist halt relativ lang, relativ breit, 1,86 breit und vor allen Dingen halt flach, 1,34 Meter. Vor allen Dingen für einen BMW ist das sehr flach. Und den Radstand wollen wir der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen, 2,68 Meter. Und ich finde, natürlich aus jeder Perspektive sieht dieses Auto spektakulär aus, aber gerade im Profil geht es mir so, dass man eigentlich denkt, das Design ist relativ schnörkellos, aber trotzdem funktioniert es so gut. Ich finde auch, dass man da nochmal besonders sieht, dass die hinteren Kotflügel, das ist zum Beispiel so ein Detail, was mir nie so richtig aufgefallen ist, dass die ja super weit ausgestellt sind.
Und witzigerweise auch oben mit dieser Sichtfläche so ein bisschen, die eigentlich an Audi so ein bisschen auch erinnert, ne?
Ja.
So diese, wie hießen die noch, Blister irgendwas?
Ja, Quattro-Blister.
Quattro-Blister, genau.
Ja, aber das ist wirklich, es kommt, finde ich, auch sehr auf die Farbe an, die das Auto hat, in unserer Farbe. Und wir sagen bewusst noch nicht, welche das ist, wollen wir den Spannungsbogen noch aufrechterhalten. Da sieht man halt wirklich richtig schön, dass dieser hintere Kotflügel so schön ausgestellt ist. Und das finde ich dann wiederum kurios, die Felgen. Wunderschöne Felgen, Kreuzspeichen-Verbundrad Styling 5, klassischer Name für so eine schöne Felge. Die sind gar nicht groß, das sind 17 Zoll Felgen. Und das Auto an sich, haben wir jetzt ja gelernt, ist ziemlich groß. Mhm. Und trotzdem sind wir wieder an diesem Punkt, dass man sagen würde, also so geht es mir zumindest, die wirken jetzt nicht klein.
Überhaupt nicht. Ich finde die super stimmig.
Was ist mit den heutigen Autos los, dass man permanent denkt, 18 Zoll auf dem Kompakten, wie klein sind die Felgen?
Ja. Also
wo ist das Design falsch abgebogen?
Nimm mal jetzt ein großes Coupé, da machst du 20 Zöller drauf und du bist nicht beeindruckt.
Dann denkst
du,
überhaupt
nicht. Könnte noch ein bisschen größer sein.
Denk mal an den A3, meinen A3.
Ja.
Der hat 18 Zoll Felgen und jedes Mal stehe ich davor und denke, da gehen locker 2 Zoll mehr, würden da drauf gehen, kannst du nicht bestellen, weil es ein Plug-in ist. Aber hier hast du ein Auto, was viel größer ist und da ist eine Zoll kleinere Felge drauf und trotzdem sieht es passend aus. Was ist los?
Verstehe ich auch nicht, würde ich auch gern wissen.
Ich bin verwirrt.
Ja, ist echt super komisch. Vor allem, es macht ja auch aus Effizienzgründen überhaupt keinen Sinn, dass man so große Räder hat mittlerweile, weil das ja auch eine Riesenrolle mittlerweile spielt, auch im Design, diese flächigen Felgen und so weiter. Aber die Räder sind so gigantisch geworden, dass die ja auch übelst viel wiegen, ja logischerweise. Und dementsprechend ja diese rotierende Masse dazu. Also es hat ja auch keine Vorteile.
Nee.
Ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
Ja, also die Felgen wirklich wunderschön. Kreuzspeichenräder kennen wahrscheinlich die meisten von BMW oder haben es zumindest schon mal gesehen. In diesem Fall sind das zweiteilige Räder. Und das finde ich, das sind wieder so die Details, da muss man dann auch doppelt hingucken. Die haben versteckte Radbolzen.
Mhm.
Also eine Abdeckung darüber, wo du halt so einen speziellen Schlüssel bekommst, hat Markus uns erzählt, den man aufsetzt, dann kannst du das aufdrehen und dann kommst du erst an die Radbolzen. Sowas gibt es heutzutage ja gefühlt auch kaum noch.
Ja, diese Liebe zum Detail, die ist so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, echt traurig eigentlich.
Weil es wahrscheinlich wieder einen Ticken mehr kosten würde. Ich denke mal, so Designer, die Ideen sind auf jeden Fall da, aber wahrscheinlich wird dann immer wieder der Rotstift angesetzt und so, nee, brauchen wir nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Ist schade.
Ja, gut, okay. Damals haben diese Felgen 2.975 D-Mark Aufpreis gekostet, also nicht so wenig, aber wenn du mich fragst, auf jeden Fall wirklich schöne Felgen.
Ja, und definitiv das Geld wert, weil wer die Standardfelge vom Achter kennt, diese 16 Zoll, die so ein bisschen so leicht verdreht, relativ flächig sind, ich finde, die rauben dem Wagen eine Menge Eleganz.
Ja.
Der Wagen wirkt dadurch viel langweiliger und irgendwie, ja, nicht so spektakulär mehr.
Und irgendwie auch älter, finde ich.
Ja, stimmt, ja.
Die lässt das Auto auch so ein bisschen älter dastehen.
Mhm. Und die Felgen passen meiner Meinung nach halt echt nicht. Also die muss man tauschen.
Ja.
Deswegen hat es der Vorbesitzer oder der ursprüngliche Konfigurator hat es echt gut gemacht.
Auf jeden Fall. Und der Vollständigkeit halber wollen wir euch natürlich jetzt auch nochmal die konkreten Dimensionen nennen. An der Vorderachse haben wir 235, 45 ZR17. Und an der Hinterachse sogar 265 40 ZR17. Und auch wenn es schwerfällt, müssen wir uns jetzt mal kurz von den Felgen lösen. Aber ich habe noch ein Detail im Profil. Das, finde ich, wirkt tatsächlich ein bisschen lustlos.
Oha, okay. Was denn?
Das wird jetzt tricky, denn da beziehe ich mich nicht exakt auf unser Auto, denn ich rede über die Außenspiegel. Die Außenspiegel beim Achter, das sind im Normalfall wirklich einfach so rechteckige Spiegel. Die könnten von jedem x-beliebigen BMW stammen. So sieht es zumindest aus. Also es ist einfach so.
Tun sie ja wahrscheinlich auch, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Das Auto ist aber so durchdesignt, alles irgendwie super speziell für dieses Auto. Und dann haben sie gedacht, ach, Spiegel? Ja, machen wir einfach irgendwelche.
Mhm.
Aber jetzt komme ich hier zurück auf unser Fahrzeug. Unser Achter hatte eben nicht mehr diese Standard, wie ich finde, echt ein bisschen klobigen Spiegel, denn es wurde das CSI-Paket nachgerüstet. Zum Teil hat Markus das gemacht, aber die Außenspiegel, und das sind dann eher so Außenspiegel, ich würde sagen im M-Look, ne?
Ja, also, ja, so ein bisschen so eine frühe Interpretation von diesen M-Spiegeln.
Genau, ja. Und die hatte das Auto schon, als er das Auto gekauft hat. Und dann hat er quasi den restlichen CSI-Paketanteil nachgerüstet. ist einmal eine andere Frontschürze und an der Heckschürze tatsächlich nur ein Einsatz im unteren Teil. Mhm. Sieht aus wie so ein kleines, ja, Spoilerschwert am Heck. Das ist dann eben das CSI-Paket, was die Optik angeht. Und damit können wir dann quasi auch am Heck schon mal weitermachen. Das Heck ist nämlich an und für sich relativ schlicht beim Achter. Also unten, habe ich jetzt ja schon gesagt, haben wir dieses Spoilerschwert jetzt dazwischen. Dann links und rechts die Endrohre. Echte Endrohre, zwei pro Seite.
Ich wollte sagen, vier an der Zahl, ja.
Schon mal gut.
Aber die Heckstoßstange zum Beispiel hat eigentlich nicht besonders viel Design bekommen. Ne? Das ist einfach wirklich so, wie man sich eine Heckstoßstange vorstellt. Ganz normal, gerade gezeichnet und fertig. Wenn man dann aber ein bisschen hochwandert, dann ist eigentlich das Einzige, was einem sowieso beim Heck so wirklich in die Augen springt, sind halt die Rückleuchten.
Jo.
Weil die sind wirklich nicht zu klein geraten. Die sind wirklich gigantisch. Gefühlt nehmen die so 50% des Hecks einfach ein.
Ja, finde ich auch. Also die Heckleuchten, das sind zweigeteilte Heckleuchten, also ein Teil bleibt in der Kofferraumklappe und öffnet mit hoch. Die sind echt riesig. Und dann gibt es eigentlich nur noch die Kennzeichenaussparung. Fertig.
Mhm. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde halt bei solchen großen Autos große Leuchten, sowohl vorne als auch hinten, immer passend. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass es heutzutage oftmals immer kleiner wird. Dann hast du so, ich meine, die Autos werden immer flächiger, immer klobiger. Da hast du so gigantische Autos, auch große SUV zum Beispiel. Ich muss da immer an den neuen Range Rover zum Beispiel denken.
Mhm.
Und dann hast du da hinten so unnormal kleine, dünne Leuchtbänder nur noch. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht immer so ein bisschen leer aus. Sondern irgendwie fehlt da immer so ein bisschen was. Sehr, sehr viel Blech einfach dann.
Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht. Also ich mag das auch. Und bei dem Auto sieht es auch wirklich extrem gut aus. Mhm. Aber gerade den Range Rover,
ich weiß, den findest du gut.
Den finde ich gut, weil das da halt, es sieht ja auch quasi im ausgeschalteten Zustand so aus, als hätte er keine Leuchten.
Ja eben, und das verstehe ich nicht. Kannst du nicht ein Auto ohne Leuchten fahren?
Nee, fährst du auch nicht.
Ja, ich weiß, aber es sieht halt so aus. Ja. Ich weiß nicht, für mich fehlt da so ein bisschen was. Ich finde es bei dem jetzt auch nicht extrem schlimm. Da mir fallen, also es gibt noch schlimmere Autos mit Sicherheit. Der ist mir gerade nur so in den Kopf geschossen. Aber ich finde es grundsätzlich irgendwie, denke ich mal, so, wenn du so ein flächiges, großes Auto hast, dann kannst du doch auch eine vernünftige Rückleuchte daran tauen. Also eine große, das passt doch.
Ja, da bin ich bei
dir. Klar, die Technik gibt es mittlerweile her, dass du sagst, mir reicht nur so ein kleines Leuchtband hier und da. Aber es ist ja auch Design irgendwo halt, ne?
Ich finde, ein interessanter Vergleich ist jetzt, wenn man sich den Achter anguckt und dann den Z8.
Ja.
Weil der Z8 ja diese ganz, ganz dünnen Rückleuchten hat. Damals war das, glaube ich, mit die dünnsten, die es überhaupt gab. Mhm. So, und das sind ja beides so, gut, das eine ist ein Cabrio, das andere ein Coupé, aber beides halt so wirklich hochwertige BMW. Wenn man sich die anschaut, beides sieht gut aus für sich, finde ich.
Ja.
Aber komplett unterschiedlich.
Ja, stimmt. Ja, beim Z8 finde ich es auch mega gut.
Und mir fällt gerade auf, wir haben im Profil noch eine wirklich wichtige Sache vergessen. Und zwar, das Auto hat keine B-Säule. Und das Auto hat voll versenkbare Seitenscheiben, also auch die hinteren, also so, wie es sich für ein großes Coupé gehört, was bei BMW allerdings selten der Fall ist, denn weder E63 und auch nicht G15 hatten das und B-Säule Jock
bei BMW. Eigentlich nur von Mercedes, ja.
Genau, geht eigentlich quasi nur beim E31, ne?
Mhm. Auch ein sehr cooles Feature.
Und wir haben auch für die Bilder natürlich auch mal die Seitenscheiben versenkt. Und die hinteren Seitenscheiben, die öffnen wirklich in so einem ganz speziellen Winkel. Die kippen so weg, ne?
Ja, die drehen sich so ein bisschen von der Radhausschale wahrscheinlich weg.
Ja.
Damit die da nicht anecken oder irgendwas. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Dadurch bleiben die auch so ein ganz kleines Stück draußen, ne?
Ich habe nachgeschaut. 10 Millimeter.
10 Millimeter bleiben die draußen?
Ja, okay. 10 Millimeter pro Seite gucken die noch raus. Also es ist nicht 100% B-Säule-Jock. Okay, und jetzt haben wir euch wirklich, wirklich lange auf die Folter gespannt und vielleicht hat der ein oder andere es auch nicht mehr ausgehalten und schon bei Instagram geschaut, wie unser Fahrzeug denn aussieht, denn Markus hat es ja in seiner Sprachnachricht angeteased, die Farbe seines Exemplars gefällt ihm besonders gut und das ist auch eine Farbe, die extrem selten ist.
Wir reden nämlich von einer Individuallackierung.
Ja.
Haben wir ja vorher rausgefunden, dass das auch gar nicht mal so oft angewählt wurde damals. Heutzutage ist es ja ein bisschen gängiger geworden, das Ganze, dass man besondere Farben nimmt. Aber damals nur 4% vom 8er E31 auf alle Motoren bezogen jetzt, hat eine Individuallackierung. Alle anderen sind auf die Standardfarben oder haben auf die Standardfarben zurückgegriffen.
Ja, das ist tatsächlich wirklich was Besonderes. Und interessant ist ja, bei BMW steht ja die Farbe eigentlich immer im Motorraum. Und bei diesem Exemplar, wenn man darauf schaut, steht einfach nur Sonderlackierung 490.
Ja.
Das heißt, man weiß jetzt noch nicht exakt, welche Farbe es denn nun ist. Aber Markus hat uns ja die komplette Ausstattungsliste seines Autos zur Verfügung gestellt. Und da steht eben drin, die Farbe heißt Amethyst Metallic. Ist extrem selten, gibt es nur 22 Mal auf dem 8er E31. Davon auf 17 Linkslenker und 5 Mal auf Rechtslenker. Und ich würde diese Farbe ja beschreiben als eine Mischung aus Bordeaux-Rot und Magenta. Mhm. Und du?
Ja, stimme ich dir zu. Ich habe in Farblehre nicht so gut aufgepasst. Für mich ist es lila.
Ja, lila, finde ich, wird dem Ganzen nicht so 100% gerecht. Denn für alle, die so ähnlich verrückt sind wie ich, Amethyst Metallic ist ja eine Farbe, die es auch bei Porsche gibt. Und bei Porsche ist sie, finde ich, deutlich dunkler. Also da ist es wirklich eher so ein lila Ton. Und dann gibt es ja auch noch bei McLaren Amethyst Black. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das ein Schwarz. Und dieser Schwarzton hat aber in der Sonne dann so ein, ja, so lila Flakes drin. Also in der Sonne sieht er auch ein bisschen lila aus, aber im Schatten eigentlich schwarz.
Also in 95% der Fälle, wenn du ihn siehst, sieht es eigentlich eher schwarz aus, ne?
In Deutschland. Ja. Wenn du in den USA lebst, dann knallt die Farbe natürlich schon manchmal raus. Ja,
das
kann sein.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ja, es sieht schon eher schwarz aus. Und deshalb wollte ich das nochmal so hervorheben, weil auch wenn es der gleiche Farbname ist, sieht die Farbe hier, finde ich, schon ganz, ganz speziell und auch anders aus, als ich es beispielsweise von Porsche kannte.
Ja, viel, viel kräftiger auf jeden Fall. Also ich finde, die sind kein Vergleich, die beiden Farben eigentlich. Ja. Oder die drei Farben so gesehen, wenn man jetzt McLaren mit einbezieht.
Und für mich als Freak gibt es wirklich eine geile Seite, die hat Markus uns geschickt, zum Achter. Und da sind wirklich alle Farben, die es überhaupt auf diesem Auto gab, nochmal aufgelistet, inklusive der Anzahl der Fahrzeuge, die in dieser Farbe bestellt wurden. Und ich kann mich in sowas ja komplett verlieren, ne? Also Luca hat ja gerade schon gesagt, gut 4% der Autos wurden in Individualfarbe bestellt. Das sind dann in Summe über 100 Farben. Und der Standardkatalog umfasste 25 Farben. Und da wurden 96% der Autos drin bestellt. Und dann gab es wirklich so Farben, wo man sagt, krass, das würde mich jetzt ja aber wirklich mal interessieren. Oder auch zum Beispiel gibt es 15 Autos laut dieser Tabelle, da steht einfach ohne Lack. Was heißt das denn? Ja, ohne keine Lack. Ahnung. Steht hier.
Okay.
Ohne Lack 000 als Farbcode.
So. Ah ja, okay.
Ja, was ist damit wohl passiert? Finde ich mega spannend. Oder dann Carbon-Schwarz, wo man denkt, ja gut, das ganze Auto gab es halt in, ich glaube, was haben wir eben gesagt? Wie 5000, also über 5000 wurden in Schwarz bestellt. Mhm. Aber eine einzige Person hat sich gedacht, ich will Carbon-Schwarz. Das ist ein ganz anderer Schnack.
Ganz wilder.
So. Das, ich finde sowas super spannend. Wenn ihr das auch mal nachverfolgen wollt, schaut gerne mal unter 8, also 8coupé.com vorbei. Da gibt es wirklich richtig, richtig viele Informationen zum Achter und da kann man ultra tief einsteigen.
Was auch noch ganz interessant zu erwähnen ist, finde ich, ist der Preis von der Individuallackierung damals.
Oh ja, guter Punkt.
Die hat gerade mal, finde ich, im Verhältnis 2.540 Mark gekostet. Wenn wir jetzt überlegen, dass das Auto weit über 100.000 in der Basis gekostet hat, finde ich 2.540 Mark für eine Individuallackierung, wo du dir im Zweifel vielleicht sogar ein Einzelstück irgendwie mit zurecht machen kannst, finde ich total human. Wir erinnern uns zurück, die Felgen waren teurer.
Ja, ja, auch darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Warum haben es da nicht mehr Leute gemacht? Wenn man sich so ein teures Auto kauft, dann kann man ja auch sagen, okay, dann mache ich es wirklich zum Einzelstück. Ich vermute ja, aber das ist nur eine reine Vermutung, dass das wahrscheinlich oft auch an den Verkäufern lag oder halt an Unwissenheit der Kunden. Mhm. Wenn es dir keiner sagt, dass das geht, guckst du die 25 Farben an und wahrscheinlich ist bei 25 Farben ja für jeden was dabei.
Man muss auch dazu sagen, heutzutage hast du ja oftmals deutlich weniger Farben zur Auswahl. Ja. 25 ist ja schon verhältnismäßig viel.
Ja, hast du so 10 und davon sind irgendwie 5 Silber, 3 Grau, Schwarz und dann eine farbige Farbe.
Eine so diese Präsentationsfarbe, die meistens dann so ist, dass du sagst, ha, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt nicht haben, aber jetzt doch zumindest knallig.
Ja, ja, aber es ist wirklich ein interessanter Punkt. 2.540 Mark für so eine spezielle Farbe, also prinzipiell ja quasi jede Farbe offensichtlich, ist schon wirklich.
Und ich meine, du warst ja schon bereit, für ein BMW so viel Geld auszugeben. Das ist ja, wir reden ja nicht von einem ganz normalen Standardauto, wo man dann sagt, ja, und dann aber nochmal 2.500 drauf, sondern du gibst schon so viel Geld für zu dem Zeitpunkt teuersten BMW, den es gab, aus. Und dann sagst du ja, aber die 2.540 Mark für eine Individuallackierung, die sind jetzt nicht mehr drin, die spare ich mir noch.
Ja, ja, wie gesagt, ich vermute, daran lag es meistens nicht, sondern wirklich wahrscheinlich eher an
vielleicht auch noch Lieferzeiten, könnte ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht hätte es länger gedauert und die Leute waren einfach ungeduldig, ich weiß es nicht.
Ja, gut. Aber immerhin, ja, gute 4% haben es dann doch bestellt, diese Sonderlackierung. Okay, ich gucke hier gerade mal parallel auf die Zeit. Wir sind schon wieder gut eskaliert, ne? Aber wir haben ja auch schon gesagt, designtechnisch ist das Auto wirklich ein absolutes Highlight. Und ich hoffe mal, dass das jetzt für euch auch gut rübergekommen ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und steigen jetzt ein.
Innenraum.
Wenn man einsteigt, als erstes, das finde ich immer spannend zu sehen bei Coupés oder auch bei Cabrios, wenn die Seitenscheiben so wie von Geisterhand so einen Millimeter runterfahren, so, oder Millimeter ist wahrscheinlich noch untertrieben, ein kleines Stück runterfahren, so, ganz leise, und dann schließt du die Tür, dann fahren die wieder so hoch in die Dichtung rein. Ja, es ist halt ein großes Coupé und es hat natürlich rahmenlose Seitenscheiben, wie es sich gehört. Das ist so das Erste, wenn du wirklich zum Auto hingehst, du schließt es auf, steigst ein, das finde ich, ich finde es nach wie vor, auch wenn es, wenn man es kennt, ist es trotzdem, finde ich, einfach interessant anzuschauen. Und wir müssen jetzt vorweg einmal sagen, dass das Auto von Markus alles andere als eine Garage Queen ist. Also das Auto ist jetzt, lass mich irgendwie überschlagen, 31 Jahre alt, ne? Jo. Ja. Erstzulassung 95, ist 29 Jahre zugelassen, aber Auto ist halt 31 Jahre alt. Und es hat 231.000 Kilometer auf dem Tacho.
Mhm. Würde man aber absolut nicht meinen. Weder von außen noch von innen.
Ja.
Also es könnte auch easy knapp über 100 gelaufen haben.
Ja, also wenn er 131 lesen stehen würde, würde ich es auch glauben.
Ja.
Wirklich, der Innenraum, also außen sowieso, aber auch der Innenraum ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Es ist praktisch nichts verschlissen. Alles funktioniert. Und das zeugt natürlich einerseits davon, dass das Auto immer gut behandelt wurde. Aber das stützt ja auch unsere Theorie, die wir hier schon häufiger aufgestellt haben, dass Autos aus dieser Zeit, also 80er, 90er, vielleicht auch noch die frühen 2000er, einfach wertiger, hochwertiger sind und damit langlebiger als viele heutige Autos.
Ja, die wurden noch gebaut für die Ewigkeit. Die sollten einfach halten und die sollten diesen Anspruch, den man halt an diese luxuriösen Autos hat, einfach gerecht werden, ne?
Ja, also da kann man auf jeden Fall Haken dran machen, dass diesen Eindruck vermittelt der Achter definitiv. Extrem hochwertig, wie gesagt, alles super in Schuss. Zweiter Eindruck, zumindest bei mir, leichte Enttäuschung. Denn irgendwie fühlt sich der Innenraum nicht ansatzweise so special an, wie jetzt das Äußere vermuten lassen würde.
Ich merke hier gewisse Parallelen zum Golf Country.
Ja, stimmt.
Das ist eigentlich wirklich so. Also das Äußere sehr spektakulär, sehr außergewöhnlich. Von drin nicht jetzt so, dass man sagt, okay, es sieht komplett aus wie bei jedem anderen BMW. Das kann man nicht sagen. Also es ist schon eigenständig und man sieht sofort, wenn man sich das Bild vom Interieur anguckt, dass es halt auf jeden Fall ein Achter ist. Es kann kein anderer BMW sein, der genauso aussieht. Aber dennoch relativ, ja, beliebig, könnte man sagen, oder?
Also, ja, also unspektakulär.
Ja, ja, unspektakulär, ja.
So, weil das Äußere ja haben wir jetzt ja, glaube ich, 20 Mal gesagt, das ist so spektakulär und so eigenständig und so charakteristisch. Und dann bist du im Innenraum und nicht falsch verstehen. Also es fühlt sich alles hochwertig an. Und wir können da jetzt auch gleich nochmal die einzelnen Punkte durchgehen. Ich finde vor allen Dingen zum Beispiel die Nappa-Leder-Ausstattung für 3.210 Mark. Wirklich, das Leder, das ist echtes Leder. Es fühlt sich auch so an, das fühlt sich weich an, nicht so wie heutzutage diese ganzen Nachbildungen und so, wo ich wirklich immer denke, ey, dann lasst es doch einfach, dann macht doch wirklich einfach nur Stoff von mir aus. Das ist alles sehr hochwertig und auch alles, auch jeder Schalter, alles, was du anfasst, ist wirklich sehr hochwertig. Es fehlt mir nur so ein bisschen so dieser Wow-Effekt im Innenraum.
Mhm.
Das, woran ich mit den Augen hängen geblieben bin, sind die Sitze. Der Achter von Markus hat Sportsitze, Ausstattungscode 481 für 1825 D-Mark damals. Das sind so Integralsitze, also Sitze, bei denen der Gurt am Sitz befestigt ist. Und die sind natürlich schon, ja, eigenständig, logischerweise. Die hatten auch noch einen super Zustand, die sind auch super bequem. Aber abseits der Sitze, ja, fand ich jetzt wenig, wo ich sagen würde, oh, das ist aber wirklich speziell.
Ja, also die Mittelkonsole fällt schon, finde ich, ins Auge, weil sie halt recht dick ist, recht breit ist. Also ich finde, die gibt einem so ganz leichte Flugzeug-Vibes so ein bisschen.
Mhm.
Mit relativ vielen Tasten. Und das fand ich ja damals irgendwie mal cool, auch wenn es eigentlich relativ unübersichtlich dann ist. Ich finde, es sieht immer erstmal irgendwie wichtig aus. Man denkt so, krass, der hat super viele Funktionen.
Ja.
Hier geht was. Aber auch da ist es natürlich jetzt nicht extrem spannend. Aber ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, so in der Vorbereitung auf die Folge, was hat man denn erwartet? Also ich meine, wir reden ja immer noch von einem Auto aus den 90ern. Da gab es ja eigentlich relativ wenige super spannende Interieure. Da war es ja eigentlich selten so, dass du jetzt im Interieur gedacht hast, wow, das ist aber total spektakulär hier irgendwie.
Naja, also ich sag mal so, gucken wir mal uns die italienischen Autos so an aus den 80ern, 90ern, was die teilweise so, Lancia oder so, was die für spektakuläre Innenräume hatten.
Ja, aber waren es aber oftmals eher auch die Materialien, ne?
Ja, oder die Anordnung der Instrumente mit so Löchern drin und so. Also gab es ja, also es hätte schon irgendwie die Möglichkeit, finde ich, gegeben. Mhm. Ich will jetzt auch nicht irgendwie so ein buntes Interieur oder so, aber irgendwie so dieses, wo man sich reinsetzt und sagt, ah, okay, krass, das ist wirklich speziell Achter. Es sind zwar einige Sachen speziell Achter, unter anderem die Mittelkonsole, aber irgendwie, ja, vielleicht war meine Erwartungshaltung auch einfach eine falsche.
Es ist halt am Ende des Tages auch immer noch ein deutsches Auto, ne?
Ja, klar. Klar
und
aber nochmal, 100.000 Mark, top of the line, mehr ging nicht, alles drin, alles dran, so gesehen. Da irgendwie hätte ich gedacht, ein bisschen was fehlt mir, so gesehen. Mhm. Ja, Mittelkonsole hast du schon jetzt angesprochen, so zum Fahrer geneigt, typisch BMW und hat ja auch viele Funktionen, also zumindest für die damalige Zeit, also Klimabedienung ist da drin, Bordcomputer finde ich auch special, kannst du durchklicken, alles dir angucken, dann das Radio, das Bavaria C Business, nochmal nachgeschaut und natürlich auch HiFi-Lautsprechersystem war auch verbaut. Ich muss gestehen, haben wir beides nicht getestet, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, bei älteren BMW, dass da kein Nachrüstradio drin ist.
Oh ja, aber das ist, finde ich, ganz wichtig bei jedem alten Auto.
Ja, aber bei so einem BMW, finde ich, fällt es noch mehr auf. So bei einem Golf also würde ich immer sagen, ja komm, ist egal.
Ich finde es auch da grausam. Ich weiß, ich finde es bei jedem alten Auto, könnte ich ausrasten, wenn da diese Radios drin sind, die ganze Zeit so eine Lightshow machen, durchgehend geführt. Diese ganzen LEDs links, rechts, hin, her. Oh, weiß ich, krieg die Krätze.
Ja, aber ich finde, bei so einem Auto wäre es halt noch mal mehr irgendwie ein Frevel, das zu machen. War zum Glück nicht der Fall, also originales Radio drin, wirklich ja sowieso originaler Zustand, mit einer kleinen Ausnahme, das Lenkrad.
Mhm.
Denn in unserem Fahrzeug war ein Dreispeichenlenkrad verbaut, das gab es auch in diesem Auto, aber dieses Exemplar im Speziellen hatte das serienmäßig nicht verbaut, sondern ein anderes, das Vierspeichenlenkrad, und das hat Markus passenderweise das Buslenkrad genannt.
Ja, stimmt. Passt also, eigentlich ganz gut, ja.
Das ist halt ein Lenkrad mit einem sehr, sehr wuchtigen Pralltopf und eben auch nicht mit einem farbigen BMW-Logo.
Ja, sieht ein bisschen, ja, billig will ich nicht sagen, aber es sieht billiger aus auf jeden Fall, ohne das richtige Logo. Genau. Weil an sich würde man sagen, es ist ja auch ein recht wuchtiges Auto.
Ja.
Da kann ja ruhig auch ein bisschen wuchtigeres Lenkrad rein, aber es passt nicht so gut.
Nee.
Also das Dreispeichen-Sportlenkrad, was er eingebaut hat, finde ich echt 10-mal schöner.
Ja, absolut. Und dadurch, dass es das ja auch in dem Auto gab, ist es so gesehen ja auch OEM, also alles gut und es liegt halt auch gut in der Hand, das sieht gut aus, passt also.
Ja.
Hinterm Lenkrad die Instrumente natürlich noch analog, aber eine wirklich, wie ich finde, sehr schöne, feine Instrumentierung. Tacho bis 280, Drehzahlmesser bis 7000, roter Bereich so bei guten 6. Und da würde ich gerne noch darauf hinweisen, links davon die Tankanzeige, auch das klassisch analog, aber noch mit Literangabe. Gibt es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Beim Achter sind es 90 Liter, also Riesentank, können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Ich habe ja eine Vermutung, weshalb es das heutzutage nicht mehr gibt.
Ich auch.
Weil die Hersteller sich schämen.
Ich glaube nämlich auch, weil die Tanks so klein sind, da müssten die wahrscheinlich in 0,5er Schritten da die machen, weil sonst hängt es ja gar nichts. So. Voll 5 Liter. Übertrieben gesagt vielleicht.
Ja, also da, das fällt mir immer wieder auf, wenn man so ältere Autos anschaut, gab es halt große Tanks und da waren die Leute auch stolz drauf, dass es ein 90-Liter-Tank war.
Ja, aber es ist ja auch einfach gut. Hatten wir ja schon 10-mal gefühlt im Podcast bis jetzt, aber es macht ja auch einfach Sinn. Du kommst einfach weiter. Wo ist das Problem?
Ja, das stimmt. Ah. Ansonsten, das Einzige, was eigentlich so richtig im Innenraum für Farbe in Anführungsstrichen sorgt, sind die Holzzierleisten für einst 1705 D-Mark. Ich muss jetzt gestehen, das wäre jetzt in diesem Auto nicht meine Wahl gewesen, aber es ist wirklich so 100% 90er Jahre. Ne? Mhm. Also wirklich so, ich bin letztens, du weißt das ja, mal einen Bugatti EB110 gefahren.
Mhm.
Und selbst der, also ein Supersportwagen, hatte Edelholz im Innenraum.
Ja, gehört einfach rein. Das stand ja damals für Luxus.
Heutzutage hat jeder Kleinstwagen irgendwie Carbon, Fake Carbon da drin, so Carbon-Look. Und damals war es halt Holz.
Mhm. Also ich muss sagen, früher hätte ich immer gesagt, das muss unbedingt raus. Mhm. Mittlerweile finde ich, so Holz hat mega Style einfach in so einem Auto. Gerade aus den 90ern, ich finde, das passt richtig gut. Gerade weil der auch dieses etwas dunklere Holz hat. Bei dem Exemplar im Speziellen passt es nicht so hundertprozentig zur Außenfarbe, finde ich, leider. Mhm. So, wenn er draußen jetzt schlichter wäre, wäre es vielleicht noch besser. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da sonst reinmachen würde, um ehrlich zu sein.
Ich wüsste auch gar nicht, was es sonst gab.
Ja, aber also wenn ich jetzt überlege von den Standardsachen, vielleicht gab es noch irgendein Silber oder irgendwas.
Wahrscheinlich gab es auch einfach 8 Holztöne.
Ja, aber oftmals wird es ja dann von den Holztönen eher so ins Orangene vielleicht, ja. So, wenn ich an dieses Wurzelholz von damals denke.
Oder halt sowas. Grün.
Okay, ja, stimmt. Das wäre natürlich auch total naheliegend. Nee, um Gottes Willen. Nee, also ich denke von den
mir zu viel.
Ja, ich denke von den Optionen, die wahrscheinlich es damals gab, ist es vermutlich das beste Holz für meinen Geschmack. Aber ist, wie gesagt, es harmoniert nicht 100%, finde ich, mit der Außenfarbe.
Ja, ich wüsste tatsächlich, ich habe zwar gesagt, es wäre nicht meine Wahl, aber ich wüsste auch nicht, was meine Wahl wäre. Dazu müsste ich es alles nochmal sehen.
Wahrscheinlich gelb einfach, ne?
Ja, oder unterschiedliche Leisten.
Auch, ja, Harlequin-Leisten. Ja, auch eine gute Idee.
Alles, was die noch so übrig hatten in der Fabrik.
Mhm.
Tatsächlich gibt es noch einen Punkt, der nicht so meinem Style entspricht. Und das ist tatsächlich der helle Dachhimmel. Mhm. Der passt irgendwie auch nicht so richtig für meinen Geschmack zu dem Auto.
Nee, das stimmt. Aber gab es damals schon schwarzen Dachhimmel bei dem?
Gute Frage. Ich weiß es halt nicht. Müsste man mal jetzt die anderen, die so online drin stehen, mal anschauen. Mhm. Könnte mir vorstellen, vielleicht für CSI schon.
Ja, vielleicht so, weil es ist ja grundsätzlich echt ein Thema, was gefühlt erst in den letzten 10, 15 Jahren so aufkam, dass du es halt bei fast jedem Hersteller mittlerweile auch in fast jedem Auto bekommst.
Ja.
Früher war das ja einfach normal, dass du halt einen hellen Dachhimmel hattest. Das sollte ja so ein bisschen luftiger wirken. Ich finde es halt, es wirkt immer etwas günstiger, leider. So, also ich bin gar kein Freund von hellen Dachhimmeln und es ist dadurch, finde ich, auf dem Gebrauchtwagenmarkt oftmals echt schwierig, wenn du so guckst. Es immer denkst, oh nee, auch schon einen hellen Dachhimmel und auch schon wieder. Weil das halt bei gefühlt 90%, 95% der Autos damals immer verbaut wurde.
Ich muss tatsächlich sagen, ich würde da nochmal differenzieren. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, ich bin auch großer Freund von dunklen Dachhimmeln. Aber bei mir kommt es immer sehr viel auf die Farbe der Innenausstattung an. Weil in dem Fall haben wir jetzt ja gesagt, schwarz. Das ist so, als wäre die untere Hälfte vom Auto schwarz und oben hast du ein hell.
Mhm.
Gehen wir jetzt aber mal imaginär davon aus, es wäre eine beige Lederausstattung und auch das Armaturenbrett und das Lenkrad wären beige.
Mhm.
Dann würde es passen für mich.
Aber ein heller Dachhimmel in dieser Farbe oder ein heller Dachhimmel in beige dann zum Beispiel?
Ja gut, da würde ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr so großen Unterschied machen.
Ach, ich hell schon, weil hell. Ich finde halt gerade dieses hellgrau halt so grausam. Ein heller Dachhimmel an sich, wenn es jetzt irgendwie beiges Alcantara ist oder sowas zum Beispiel, auch mega cool. Oder wie auch immer, wenn das mit dem Beige dann harmoniert, das passt ja alles. Aber dieser graue Stoff, dieser standardgraue Stoff beim Dachhimmel, der immer gefühlt verbaut wurde, finde ich einfach nicht, schön.
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich bin ich auch eher Team Schwarz, aber bei gewissen helleren Ausstattungen oder auch wenn es ein besonders edles Auto sein soll, finde ich, geht es auch einfach mit diesem helleren Dachhimmel. Klar, Alcantara oder sowas immer noch besser. Aber in dem Fall ist es mir jetzt schon aufgefallen, weil es halt weder zur Außenfarbe gut harmoniert noch zum Innenraum irgendwie so ein bisschen unruhig wirkt.
Mhm.
Aber gut, das ist unser Geschmack und das ist ja auch nur eine Kleinigkeit.
So ist es.
Ich habe aber auch noch einen anderen Test gemacht und zwar habe ich mich für die Bilder tatsächlich mal nach hinten gesetzt. Und das Auto, haben wir zwar gelernt, ist zwar relativ groß, aber so ein richtiger Viersitzer ist es nicht, obwohl er 4 Anschnaller auch hat. Und tatsächlich ist es ganz witzig, so wenig Platz ist hinten gar nicht. Es liegt eigentlich hauptsächlich an der Beinfreiheit. Die fehlt Kopf. Ja, okay, ich bin 1,83. Ich würde jetzt nicht damit nach München fahren wollen, aber das würde sogar fast noch gehen. Die Beinfreiheit ist einfach nicht da. Also wenn dann vor mir jemand sitzt, wie du sowieso, aber selbst wenn ich selber mit 1,83 vor mir säße, wäre es ein bisschen tight. Müsste
vielleicht jemand extrem Kleines vor dir sitzen, dann würdest du hinten wie der König sitzen.
Ja, wie der König jetzt nicht, aber ich würde auf jeden Fall sitzen können.
Mhm.
Aber was mir dabei aufgefallen ist, und das wäre mir sonst wahrscheinlich nicht aufgefallen, die Mittelkonsole hinten, ne, die ist ultra wuchtig. Das geht richtig krass hoch. Ist jetzt mal auf den Bildern aufgefallen. Du hast hinten wirklich, du kannst deinen Arm einfach so quasi auf Höhe der Schulter fast schon ablegen.
Okay, nee, so muss ich gestehen, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich habe mich auch hinten nicht reingezwängt.
Ja, besser ist, dann wärst du wahrscheinlich immer noch da drin.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich drin geblieben und hätte Markus jetzt einen neuen ständigen Beifahrer quasi oder Mitfahrer.
Ja, und dann sind wir natürlich auch noch mal zum Kofferraum gegangen. Der ist, ja, um ehrlich zu sein, auch nicht riesig, allerdings auch nicht winzig. 320 Liter. Er geht relativ weit rein, allerdings ist er auch relativ flach. Und es gibt wohl auch so ein spezielles Kofferset, damit man eben genau da das Maximum ausnutzen kann. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Denn als wir so am Kofferraum standen und uns das so angeguckt haben, sind uns tatsächlich zwei Kuriositäten aufgefallen. Eine wusste ich tatsächlich schon oder hatte ich zumindest schon mal gehört. Das sind die Batterien. Mhm. Das Auto hat nicht eine Batterie, sondern
zwei.
Links und rechts.
Mhm. Für die perfekte Gewichtsverteilung.
Genau. Und noch kurioser, und das wusste ich tatsächlich nicht, und jetzt kommen wir nochmal zurück quasi an den Punkt, den ich im Designkapitel erwähnt habe. Ihr erinnert euch an die Scheinwerferreinigungsanlage, ja? Und wer dieses extra bestellt hat, der bekommt den Einfüllstutzen für diese Scheinwerferreinigungsanlage, also fürs Wischwasser, hinten in der Kofferraumklappe.
Ja, also wenn du die Klappe aufmachst, ist das so oberhalb von der Stoßstange so integriert. Also ganz komisch, wenn es geschlossen ist, siehst du es nicht, wenn du es aufmachst, siehst du es. Und wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, da hat irgendwann was nachgefriemelt.
Ja.
Weil die ist nicht ganz außen, die ist einfach so halb rechts, irgendwie so mittendrin. Liegt halt daran, dass der Tank, ich glaube, ich meine 5-Liter-Tank hatte, glaube ich, Markus gesagt, ne?
Ja, genau.
Ist halt in der Reserveradmulde. Aber ich denke mir halt trotzdem, hätte man doch den Einfüllstutzen irgendwo ein bisschen anders positionieren als da jetzt.
Ja.
Das ist halt super kurios.
Aber das ist auch wieder so ein Punkt, den hätten wahrscheinlich, also wir ja sowieso nicht und vielleicht auch 99% der Leute nie erfahren. Aber wenn man sich dann wirklich mal einen Tag mit so einem Auto beschäftigt und wirklich in die Tiefe geht, dann fallen einem auch solche Kuriositäten auf.
Ja.
Und ich finde, das ist auch ein guter Abschluss für das Innenraumkapitel. Wir sind jetzt am äußersten Punkt des Autos. Jetzt machen wir die Klappe zu und machen die Haube auf.
Technische Daten.
Ja, und die Technik des 8er E31, die wurde zum Teil vom damals aktuellen 7er übernommen, also Baureihe E32. Und es gab unterschiedliche Motoren für den 8er. Als das Auto auf den Markt kam, gab es nur den 12-Zylinder 850 Ci. 5 Liter Hubraum hatte der. Der Motor heißt, oder das Kürzel des Motors lautet M70 und der hatte 300 PS. Die Kunden hatten die Wahl zwischen einer 4-Gang-Automatik oder einer 6-Gang-Handschaltung und dazu habe ich gelesen, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich habe zumindest mal anrecherchiert, es war zumindest eines der ersten Serienautos mit 6-Gang-Handschaltung, also schon was Spezielles. Doch da hat BMW dann tatsächlich nochmal einen draufgesetzt. Im Frühjahr 92 kam das Topmodell des 8er auf den Markt, der 850 CSI. 5,6 Liter V12, S70 ist die Motorenkennung und der Wagen hat 380 PS und den gab es ausschließlich mit 6-Gang-Handschaltung. Außerdem hatte das Auto immer eine mitlenkende Hinterachse. Und tatsächlich wurden vom 850 CSI bis Ende 1996 1510 Autos gebaut. Und heutzutage ist der CSI mit Abstand das gesuchteste Modell und auch mit ziemlich großem Abstand das teuerste Modell. Aber tatsächlich, das habe ich auch jetzt erst neu gelernt, nicht die seltenste Motorisierung beim 8er. Denn ab 94 haben sie den 850 CI nochmal überarbeitet. Dann gab es einen neuen Motor, 5,4 Liter V12, M73 ist das Kürzel des Motors. Und dann hatte er statt 300 PS 326 PS. Und von diesem späten 850 Ci, da wurden dann nur 1218 Stück gebaut.
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er dann ein relativ abruptes Ende dann fand, ne? Dass er nicht mehr weiter produziert wurde.
Genau, ja. Aber das war noch nicht alles, denn es gab das Auto natürlich nicht nur mit 12 Zylinder. Und weil ihr jetzt sicherlich noch gar nicht genügend Zahlen gerade gehört habt, haben wir natürlich noch ein bisschen was für euch, ne?
Genau, da kommen wir jetzt nämlich zu unserem Exemplar. Wie Jan schon gesagt hat, gab es ihn nicht nur als 12 Zylinder, sondern auch noch als 8 Zylinder. Und wir hatten einen mit dem 4 Liter 8 Zylinder, das war der M60B40. Wie Jan schon gesagt hatte, ist es ja ein Baujahr 93 gewesen, also war es die erste Variante mit dem 8-Zylinder. Damals hatte der 286 PS, 400 Newtonmeter bei 4500 Umdrehungen, gab es nur mit 5-Gang-Automatikgetriebe.
Oder 6-Gang-Handschaltung.
Stimmt, Entschuldigung, die 4-Gang gab es nicht mehr.
So, genau, 4-Gang hatten nur die frühen 12-Zylinder, da war nämlich selbst, also da mussten wir auch nochmal bei Markus uns versichern, weil manchmal steht tatsächlich auch bei 840, dass sie Viergang-Automatik haben, aber gab es nicht.
Ja, genau, richtig. Ja, unser hat das Fünfgang-Automatikgetriebe gehabt. Wir haben auch noch ein paar Fahrwerte, und zwar 0 bis 100 in 7 Sekunden. Topspeed abgeregelt bei 250. Und in dieser Variante oder in dieser Ausbaustufe wurde der 4728 Mal gebaut.
Genau, richtig. Und Gewicht, das finde ich auch immer ganz interessant. Das hattest du noch recherchiert, weil auch dazu gibt es 1000 unterschiedliche Angaben im Internet. Mhm. 1895 Kilo mit Automatik, korrekt?
So ist es. Und 1855 als Handschalter. Und da habe ich einen ganz lustigen Fakt gefunden, oder bin ich so durch Zufall drüber gestolpert. Der neue 840i, also quasi noch der aktuelle. Mhm. Schätz mal, was der wiegt.
Es ist schon ein großes Auto, aber wenn du es jetzt so sagst, ich hätte gesagt, der wiegt 1910.
Wiegt tatsächlich weniger.
Krass.
1805 Kilo, also sogar deutlich weniger. Wiegt 90 Kilo weniger als der alte Achter. Klar, ja. Hat auch nur, in Anführungsstrichen, 6 Zylinder. Mhm. Ist aber halt auch das Einsteigermodell von dem, so wie es halt auch der 840 damals war. Fand ich irgendwie ganz witzig, dass mal ein Auto leichter ist als früher. Hat man ja gefühlt fast nie, oder?
Absolut, ja. Ist wirklich selten. Was ich auch noch sehr interessant fand, da bist du für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell drüber hinweggegangen. 286 PS und 400 Newtonmeter, ne? Also es ist ja eine ordentliche Werte. Aber wenn man jetzt überlegt, zu dieser Zeit hatte der 12-Zylinder 300 PS und 450 Newtonmeter. Also diese Spanne zwischen 8-Zylinder und 12-Zylinder, als die zeitgleich auf dem Markt waren, die war ja so gering, wo ich mich frage, ja, aber warum sollte ich mich denn dann für diesen 12-Zylinder entscheiden? Klar, er ist prestigeträchtiger, wird ja wahrscheinlich noch schwerer sein. Ja, da habe ich gedacht, okay, dass BMW da nicht ein bisschen mehr dann rausgeholt hat. Ja klar, mit dem Facelift in Anführungsstrichen, mit dem anderen Motor, dem M73, gab es dann 326 PS. Aber da schlagen wir dann den Bogen. Ende 94 wurde ja auch der 840 nochmal überarbeitet. Hat dann ja auch einen neuen Motor bekommen, 4,4 Liter V8, M62. Der hatte auf dem Papier auch 286 PS. 20 Newtonmeter mehr wurden dem nochmal spendiert. Aber, das habe ich häufig gelesen, es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass dieser Motor in Wahrheit deutlich über 300 PS hatte. Was ja irgendwo auch logisch ist, wenn der 4 Liter schon 286 PS hat. Wieso soll der 4,4 Liter genauso viel PS haben? Und BMW hat diese Leistung aber wohl bewusst konservativ angegeben, um halt eben den V12 nicht zu degradieren.
Ja, klar. Ich vermute einfach, dass es wirklich diese Prestige-Nummer damals war, dass du einfach sagst, ich habe einen 12-Ender, weil es gibt ja auch bei Mercedes einige 12-Zylinder-Modelle, die von den Fahrwerten nicht besser waren als die 8-Zylinder. Sowohl beim AMG als auch 500er, 600er. Mhm. Ich denke mal, das war einfach dann dieses, ich habe diesen 12-Zylinder, ich kann es mir leisten, so nach dem Motto. Aber Sinn ergeben hat es nicht. War in der Regel deutlich teurer, einfach nochmal in der Anschaffung. Und dann halt ein Verbrauch, allem anderen ist es halt einfach unnötig viel mehr Geld. Ja. Und unterm Strich bist halt eigentlich kaum schneller. Oder teilweise sogar gar nicht schneller.
Das stimmt. Ja, also das waren quasi die Motoren, die es im E31 gab. Wobei man jetzt der Vollständigkeit halber, und wir wollen ja hier sehr vollständig sein, noch erwähnen könnte, es gab einen 830i, allerdings nicht offiziell, zumindest nicht im Verkauf. 18 Prototypen sollen davon entstanden sein. Ich frage mich, warum so viele?
Genau das habe ich mich auch gefragt.
Und wir haben uns hier gerade angeguckt, weil mir ging es gestern so und dir ging es heute so, als wir jetzt gerade das Vorgespräch hatten und mir bei der Vorbereitung. Ich bin davon ausgegangen, ja gut, 830i, es wird wohl ein 6-Zylinder gewesen sein.
Ja.
War es aber nicht. Also laut den Quellen, die man im Internet findet, ist das auch der M60-Motor, aber halt B30, also ein 3-Liter V8 mit 218 PS. Wie gesagt, Auto wurde nie offiziell verkauft, aber es gab scheinbar sehr viele Prototypen davon.
Genau. Und die Aussage, die ich gefunden habe, warum er damals dann nicht verkauft wurde, war, dass er halt der Fahrzeugklasse nicht entsprechende Fahrleistung hatte. Und vielleicht haben sie es dann gewählt, vielleicht waren sie wirklich schon so, dass sie gedacht haben, wir haben ein paar mehr gebaut, wir testen jetzt die ganze Zeit durch und wollten den wirklich rausbringen und haben dann gemerkt, nee, ist einfach zu langsam.
Oh. Ja, aber sie hatten ja auch noch das Gegenstück quasi als Prototyp fertig entwickelt, wenn man so will. Es gab tatsächlich einen M8 und der soll schon 1990 entwickelt und gebaut worden sein. Und dieser M8, das war wirklich eigentlich das Auto, wenn ihr mich fragt, und sicherlich auch dich, das hätte BMW auf jeden Fall gut getan.
Mhm.
Das war wirklich ein amtliches Topmodell. 850 TSI, mega geil, 380 PS, sicherlich auch super schnell. Aber der M8, der soll ein 6 Liter V12 gehabt haben, S70, also auf der Basis vom S70, und um die 600 PS.
Mhm. Und das ist mal ein amtlicher Schritt vom 850 zu dem. Also
einfach verdoppelt.
Ja, also quasi, ja, so ist es. Und wer den S70 vielleicht kennt, weiß, dass er auch in einem sehr legendären Auto dann später in einer etwas abgewandelten Form verbaut wurde, und zwar McLaren F1.
Richtig, ja.
Und der hat ja damals wirklich
1 Liter Hubraum.
Genau. Und der hat ja alles in Grund und Boden damals gefahren. Also kann man sich vorstellen, dass der M8 vermutlich nicht allzu langsam gewesen wäre. Gerade weil es nicht beim Motor nur geblieben ist, sondern der wurde wirklich grundlegend verändert. Und mit grundlegend meine ich wirklich grundlegend. Also der hat so viel abgespeckt, dass er am Ende unter 1500 Kilo gewogen hat. Und wie wir eben gelernt haben, hat der normale 1850 mit Handschaltung gewogen. Das ist mal eine richtige Ersparnis.
Allerdings, ja. Und es wurde auch optisch einiges verändert. Also wir haben zum Beispiel hinten zusätzliche Belüftung für den Motor, beziehungsweise für den Motor halt nicht, aber wahrscheinlich eher für, ja, wo muss die Belüftung hingegangen sein? Wahrscheinlich auch für die Bremsen. Soll
trotzdem kühler hinten gewesen sein.
Ja, ja.
Geht also vorne aus.
Wahrscheinlich
vorne kein Platz mehr gewesen.
Ja. Sehr charakteristische Luftschlitze an den hinteren Seitenteilen. Und das Auto hatte keine Klappscheinwerfer mehr. Die wurden einfach eingespart.
Ja, richtig. Für den CW-Wert wahrscheinlich nochmal. Ja. Und da sind die Scheinwerfer dann vorne nochmal in diese kleine Lichtleiste mit reingegangen.
Ja.
Finde ich schon krass, wenn du überlegst, wie groß die Klappscheinwerfer waren. Und wir haben ja gelernt, 3 Leuchtmittel pro Seite.
Ja.
Und das dann in diese kleinen Schlitze da unten rein. Scheint aber ja irgendwie geklappt zu haben. Was auch noch eine grundlegende Veränderung war, wir haben ja gesagt, der Wagen hat keine B-Säule. Der M8 hatte aber eine B-Säule. Mhm. Und der hatte nämlich eingeklebte Plexiglas-Seitenscheiben dann. Ja. Auch vorne. Du hast nur so eine kleine Luke, so wie man es von Rennwagen kennt, wo du vielleicht die Hand mal rausnehmen kannst im McDrive. Das war's dann aber auch.
Ja, also mega spektakulär. Und ich kann tatsächlich sagen, ich habe diesen M8 oder einen der M8-Prototypen tatsächlich schon mal live gesehen. Und zwar hat BMW den mal auf der Villa d'Este 2017 präsentiert, als sie das 8er-Konzept, also die Studie zum mittlerweile aktuellen 8er, mal gezeigt haben. Und ja, das Auto, da bin ich bis heute traurig, dass es den nicht in Serie gab.
Finde ich auch sehr schade. Die wollten ja damals tatsächlich damit mal ein Regal höher angreifen. Und zwar sogar den Ferrari F40 damals hatten sie im Visier mit dem genommen. Und wir erinnern uns, der hatte ja 478 PS. Ja. Da ist 600 PS schon nochmal eine ganz schöne Schippe oben drauf. Und das ohne Turbolader.
Naja.
Das wäre schon echt interessant gewesen, so ein Battle mit denen so. Ah.
Ja. Aber irgendwie hat sich BMW ja nie so richtig in diese Sphären getraut, ne?
Nee.
Mit dem richtigen Sportwagen
leider so nicht
oben anzugreifen.
Also es heißt ja, dass es zum Glück damals vom Vorstand eingestampft wurde. War ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, danach ja eine ganz schön schwierige Zeit auf alle zukam und wahrscheinlich dann der Absatz echt schlecht gewesen wäre. Aber es wäre halt so ein prestigeträchtiges Auto gewesen, was vielleicht der Marke an sich einfach gut getan hätte, ne? Der wäre ja mit Sicherheit nicht unnormal oft verkauft worden, da kann man von ausgehen, aber manchmal hilft sowas ja trotzdem einfach fürs Markenimage, ne?
Wäre übrigens interessant zu wissen, ob dieser Prototyp heutzutage fährt, ne?
Ja, wäre interessant.
Glaub nicht, aber ob man den fahrbereit bekäme.
Ja, also es müssten ja, rein theoretisch müssen es ja noch 2 sein, die sie haben.
Ja.
Weil es gab 3 Prototypen insgesamt. Und es heißt, das fand ich irgendwie ganz witzig formuliert, ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann, aber einer davon ist auf der Probefahrt verloren gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob verloren gegangen eine andere Umschreibung für verunfallt ist oder ob vielleicht irgendein Testfahrer sich damit abgesetzt hat und gesagt, okay, wenn er nicht in Serie kommt, dann haue ich damit nach Mexiko ab oder wo auch immer hin.
Der fährt jetzt noch damit.
Weiß man heute. Nicht. Eben, der fährt ganz normal Stadium, keiner weiß es.
Ja, ich vermute, in Zeiten vom Internet wäre der irgendwo mal aufgetaucht. Nee,
ich denke nicht.
Aber es gibt tatsächlich noch ein Auto, das, ich weiß, wir strapazieren jetzt hier schon wieder die technischen Daten, aber das ist es wert. Komm, ich will es einfach noch loswerden. Es gibt ein Auto, das diesem M8 zumindest nahe kommt. Ich weiß gar nicht, ob du davon mal gehört hast. Vom 858 CSL.
Nee.
Ist jetzt ziemlich frisch, tatsächlich erst vor ein paar Monaten präsentiert worden, in Anführungsstrichen. Und zwar hat so ein Tuning-Shop aus den USA den V10, also S85-Motor, in einen E31 verpflanzt. Natürlich nicht standardmäßig 5 Liter, sondern aufgebohrt auf 5,8 Liter, also gestroked.
Ja,
mhm. Und gekoppelt an eine 6-Gang-Handschaltung, wissen wir ja, dass es in den USA dieses Auto, den M6 und auch den M5 mit Handschaltung gab. Ja, und das Auto soll 630 PS haben. Ich muss leider sagen, der sieht optisch nicht so schön aus. Also, die haben die Klappscheinwerfer eingespart, die haben den so ein bisschen verbreitert. Also, sieht nicht so cool aus. Aber allein diese Motor-Getriebe-Kombination in einem E31, also ein E31 mit richtig Leistung, finde ich, klingt schon verlockend.
Ja. Weiß nicht, klingt für mich so ein bisschen nach Bastelbude, aber ja, kann sein. Jetzt, ich habe gerade parallel mal gegoogelt, doch, die Bilder hatte ich gesehen von dem Wagen, aber ich habe mich nicht weiter mit beschäftigt.
Ja.
Nee, sieht mir zu verbastelt aus, gerade ja, diese gesagt, komischen Klarglasrückleuchten und alles.
Nee. Optik ist jetzt auch nicht meins, aber an der Optik kann man ja im Zweifel arbeiten. Würde ich trotzdem gerne mal fahren. Ich glaube, das ist eine geile Kombination. Ja,
was würden wir nicht gerne mal fahren, ne?
Ja, gibt auch einiges, was wir, glaube ich, nicht so gerne, also gerade du.
Ja, stimmt auch wieder.
Okay, aber jetzt, um das Kapitel abzuschließen, noch mal einmal zurück zum E31, wie er denn vom Werk kam. Und zwar haben wir da noch ein paar Neupreise für euch, jetzt im Vergleich zu unserem Fahrzeug, also explizit aus dem Jahr 1993. Damals hat ein 840 Ci ab 129.000 Mark gekostet, der 850 Ci ab 152.000 Mark und das Topmodell, der CSI, ab 185.000 D-Mark. Also ihr merkt schon, wirklich teuer.
Mhm. Und auch eine relativ große Spreizung nochmal dazwischen. Ne?
Ja.
Wir haben auch einen Preis zu unserem Exemplar. Der lag nämlich bei 150.212 Mark. Und ich finde, da kann man jetzt nochmal kurz erwähnen, 2.450 für Individuallackierung, einem 150.000 Mark Auto, finde ich echt fast schon günstig.
Ja, finde ich auch. Absolut, das ist auf jeden Fall nicht so teuer, wie man das heutzutage irgendwie kennt, ne?
Ja. Und wie immer, zum Ende des Kapitels haben wir auch nochmal die aktuellen Preise so ein bisschen oder die aktuelle Marktlage. Ist relativ schwierig bei dem Wagen, weil es wirklich eine extreme Spreizung gibt. Hat natürlich viel auch mit den Zuständen zu tun und es gibt immer irgendeinen, der übertreiben muss. Aber wenn man jetzt mal explizit nach dem 840 guckt in den verschiedenen Varianten, also einfach nur 8-Zylinder-8er, stehen aktuell gerade mal 18 Stück bei Mobile zum Verkauf deutschlandweit. Und da variieren die Preise von 24.000 zu 75.000. Also kurz nur mal eben verdreifacht.
Ja.
Man muss dazu sagen, für 24.000, das ist schon echt eine wilde Bastelbude so. Also hat 350.000 gelaufen mit einer Gasanlage und ist foliert. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Exemplar, was ich ins Auge nehmen würde. Aber ich sag mal so, ab 30 grob kann man sagen, fangen so langsam die vernünftigen Autos an, auch dann natürlich mit hohen Laufleistungen, aber ich sag mal in so einem Zustand, wo man sagt, damit kannst du normal vom Hof fahren und musst dann wahrscheinlich hier und da mal ein bisschen was dran machen.
Ja, das stimmt. Und noch größer ist die Preisspanne tatsächlich beim 12-Zylinder. Da geht es bei unter 20.000 Euro los und geht dann tatsächlich hoch bis, festhalten, 189.000 Euro.
Kleine Differenz nur.
Also ihr merkt schon, dieser E31-Markt, der ist zwar grundsätzlich überschaubar vom Angebot, aber was so die Unterschiede und die Preise angeht, alles andere als einfach zu überblicken.
Ja, absolut. Man muss dazu sagen, der mit 189.000 ist auch komplett am Übertreiben. Also der ist einfach 40.000 Euro teurer als der nächste. Und der nächste ist zum Beispiel ein Cabrio.
Ja, Eigenbau.
Natürlich, Eigenbau, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob der 150 wert ist.
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich die CSI am teuersten sind, weil die eben auch am gesuchtesten sind. Und da rechnet man eigentlich damit, dass es ungefähr bei 100.000 Euro losgeht für gute CSI und dann nach oben natürlich auch, je nach Ausstattung und Farbe und so, Laufleistung, eigentlich wenig Grenzen gibt.
So ist es. Aber wie man sieht, die 12-Zylinder, wenn die halt nicht besonders gut gepflegt sind und so weiter, sind tatsächlich günstiger als die 8-Zylinder.
Ja.
Weil sie halt anfälliger auch sind, sind dafür bekannt, dass sie ein bisschen mehr Probleme machen und natürlich im Unterhalt sowieso schon mal teurer sind.
Ja, und was mir tatsächlich auch wirklich nicht so bewusst war, also anhand des Angebots sieht man ja schon, dass es mehr V12 gibt als V8, aber wie groß diese Spanne ist, das war mir tatsächlich nicht bewusst, weil allein vom 850 Ci der ersten Baureihe wurden über 20.000 Stück gebaut, so, ne? Also das finde ich schon bemerkenswert, das hätte ich nicht gedacht, ich wusste V8 ist seltener, aber wie viel seltener? Das habe ich erst jetzt gelernt. So, und jetzt haben wir wirklich die technischen Daten auch sehr ausführlich behandelt. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir endlich los.
Fahren.
Als wir eingestiegen sind, also ich bin die erste Runde gefahren, ist mir eine Sache sofort aufgefallen. Also ich habe mich erstmal eingerichtet, Sitze eingestellt und so weiter. Aber dann ist mir aufgefallen, das Gaspedal, ne? Das fühlt sich an, als wäre da so ein kleiner Widerstand drin, ne? Das ist ein schwergängiges Gaspedal. Finde ich kurios, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Kenne ich auch so von wenig Autos. Es ist so, fühlt sich wirklich so an, als müsste man wie so einen ganz kleinen Widerstand überwinden.
Ja, fand ich jetzt nicht extrem ungewöhnlich eigentlich, oder?
Ich fand schon. Also das ist mir wirklich, das habe ich mir sofort notiert, weil zum Beispiel auch, du willst jetzt einsteigen und du fährst los. Natürlich rollt das Auto ja, ist ja eine Automatik. Mhm. Und du willst nur so den ersten Gasstoß geben, aber jetzt nicht zügig los, sondern wirklich nur so. Und dann war es wirklich wie so ein ganz kleiner Widerstand, den du überwinden musst.
Ja, ist mir so gar nicht aufgefallen.
Ja, du hast einfach mal voll reingepaddelt.
Genau, ich habe einfach direkt Vollgas gegeben, so kennt man mich.
Ja, also das war das Erste, wo ich so gedacht habe, okay, das finde ich ja interessant. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen zurechtgefunden und muss sagen, unter Kennern gilt ja sowieso, dass diese 840, also die V8, nicht nur beliebter sind, weil sie weniger anfällig sind, sondern weil sie eben auch mehr so ein bisschen, ja, das Fahrerauto ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, weil es immer noch ein GT ist, aber weil sie sich so ein bisschen leichtfüßiger anfühlen sollen. Jetzt fehlt uns natürlich der Vergleich zum V12, also ich bin vorher keinen E31 gefahren, du?
Ich auch nicht, ne.
Okay, aber ich muss schon sagen, dass der Motor sofort, von Anfang an, habe ich gedacht, der Motor passt richtig gut.
Ja, finde ich auch. Er verlangt nicht, dass man irgendwie zügiger fährt oder sonst was, aber man merkt, dass er schon kann, wenn er will. Also genau. Wenn du willst, tendenziell.
Ja, also das Auto braucht ja keine Drehzahl, das ist ein absoluter Cruiser. Du hast erstmal deine Automatik auf D und bist so am Cruisen. Und trotzdem hast du ständig das Gefühl oder stetig das Gefühl, es ist immer genügend Kraft da, aber du musst sie gar nicht abrufen. Ne? Also du musst jetzt gar nicht immer irgendwie ausdrehen oder so. Das Auto klingt dabei schön, aber nicht aufdringlich. Und dazu müssen wir jetzt ja auch sagen, die Abgasanlage war leicht modifiziert, ne?
Genau, die war ein bisschen abgeändert. Serienmäßig klingt der Achter wirklich sehr, sehr gediegen, sag ich mal. Also da hat man eigentlich fast gar nichts vom Motor, hört man da. Bei dem war es schon präsent, aber alles andere als irgendwie unangenehm präsent. Ja. Aber ich fand, es hat wirklich, es könnte so ab Werk kommen. Ich finde, es hat richtig gut gepasst. Du hast die ganze Zeit so leichten, dumpfen Ton hast du gehört, aber nur so ein bisschen im Hintergrund, so nach dem Motto, ah, hier ist Kraft so, aber fahr mal ruhig entspannt weiter.
Ja, das definitiv. Und entspannt ist eigentlich auch genau das richtige Stichwort, denn eigentlich die komplette Fahrt bin ich wirklich sehr entspannt gefahren, weil das Auto das einem irgendwie so vorgibt. Also ja, da merkst du diesen richtigen Luxusanspruch. Du sitzt da drin und das ist für mich so das, was am meisten hängen geblieben ist. Klingt jetzt komisch, aber das Auto ist ultra gut gedämmt. Ne?
Genau, das ist halt diese Ruhe da drin, ne? Du fährst so und man ist erstmal so wirklich, man hat gar nichts gesagt, hat gedacht, Mensch, ist ja so leise hier drin, so angenehm. Also man ist so richtig so entkoppelt von der Außenwelt so ein bisschen.
Genau. Also, und das Einzige, was man wirklich so ganz, ganz dezent wahrnimmt, ist halt so der V8, wie er so ganz sonor, der blubbert auch nicht oder so, der klingt einfach ganz sonor. Wenn du so ein bisschen am Gas bist, dann hörst du den so ganz gerade eben im Hintergrund so. Und dann kannst du wirklich, also du sitzt da drin, die Sitze sind bequem, du hast super viel Platz, es ist angenehm leise, das Fahrwerk ist komfortabel und du sitzt da drin und denkst, alles klar, ich fahre nach Italien.
Ja, ohne Witz, das, genau das habe ich auch gedacht, einfach eine lange Strecke sofort, komplett, du kommst sowas von entspannt mit Sicherheit da an.
Ja.
Es ist einfach so richtig fürstlich, das Gefühl, könnte man sagen.
Ja, und dann kommt wieder dieser Punkt, das hatten wir auch schon im Innenraum, auch wenn er jetzt vielleicht für meinen Geschmack nicht spektakulär designt ist, aber das ganze Auto strahlt so einen hochwertigen Eindruck aus. Ne? Du sitzt da drin und du hast das Gefühl, dieses Auto, das fährt auch noch in 30 Jahren genauso, wie es jetzt fährt. Nichts ist ausgeschlagen und wir erinnern uns, 231.000 Kilometer. Klar, Markus hat auch ein paar Sachen schon gemacht so. Aber das Auto fühlt sich so wertig an. Das ist so das, was bei mir eigentlich viel mehr hängen geblieben ist, als ob, also viel mehr als würde, wie das Auto so richtig fährt. So, es ist eher so dieses Cruisen und man möchte gar nicht aussteigen.
Ich finde, man hat so richtig gemerkt, wie man so eine innerliche Entspanntheit bekommen hat. Wenn man so richtig tiefenentspannt wurde, man hatte gar nicht so, also hätte auch passieren können, dass man so auf der Landstraße auf einmal 70 fährt, obwohl da 100 ist. Ja. Weil es einfach egal ist, weil du einfach da so ganz gemütlich drin sitzt, denkst du, so richtig entschleudigend, komplett gemütlich, denkst du einfach, ja, ich kann jetzt so ein bisschen dahin gleiten.
Und wenn du das schon sagst, also heißt dann das, heißt das wirklich was.
Ja, das stimmt schon, ja.
Und ich möchte auch nochmal hervorheben, also wir reden ja, V8 falls ihr das noch im Hinterkopf habt, wir reden über ein Auto mit rahmenlosen Scheiben. Ich meine, du weißt es aus eigener Erfahrung, ja, am allerbesten, Autos mit rahmenlosen Scheiben klingen spätestens so bei 150, vielleicht teilweise schon vorher, hast du immer so ein, ja, ist eigentlich bei fast jedem Auto immer irgendwie ein Windgeräuschen.
Es kommt ja witzigerweise darauf an, wie du die Tür an dem Tag geschlossen hast. Ja. So, das ist eigentlich so das Gefühl. So, dreimal ist es ein bisschen ruhiger, beim vierten Mal hast du das Gefühl, das Fenster ist noch komplett offen.
Ja.
Und das hast du beim Achter halt überhaupt gar nicht.
Und wir sind ja tatsächlich auch mal einmal ein bisschen schneller gefahren. Und selbst da.
Hat sich nicht geändert.
Ich fand das verrückt.
Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass sie es in den 90ern hinbekommen haben? 20 Jahre später nicht mehr.
Irgendwann haben sie es verlernt.
Ja, wie ging das auch? Keine Ahnung.
Mit dieser Scheibe. Wo muss die reinfahren?
Kein Plan. Einfach so nach außen. Ja, perfekt.
Gerade zu den Scheiben gibt es noch einen interessanten Fakt. Und zwar steht im Handbuch, das hatte Markus uns schon erzählt und dankenswerterweise auch nochmal abfotografiert, als so eine Art Komfortfunktion, dass wenn du mit geöffneten Fenstern schneller als 150 km/h fährst, die automatisch schließen. Mega interessant. Mhm. Also wie gesagt, so eine Art Komfortfeature. Natürlich kann man diese Funktion auch überkommen, indem man dann trotzdem wieder den Fensterheber betätigt und das Fenster öffnet. Und dann ist die Funktion natürlich auch erstmal bis Motorstart deaktiviert, weil sonst würde das Fenster ja immer hoch und runter fahren. Sonst wirst du wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch.
Ja, das wäre nervig.
So, aber auch interessant, ne? Auch das gibt's ja, klar, es gibt's auch bei anderen Autos, aber dass es das damals so gab, finde ich schon, also haben, wie weit auch diese Ingenieure immer gedacht haben müssen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch so krass, als ich mich mit dem Fahrwerk ein bisschen beschäftigt habe.
Mhm.
Der hat ja dieses EDC3-Fahrwerk und das passt schon vollautomatisch die Härte der Dämpfer an. Und das damals. Und der passt es nicht nur an den Straßenbelag an, sondern tatsächlich auch an deine Fahrweise. Das fand ich total, also wenn ich überlegst halt, von wann das Auto ist, als ich es gelesen habe, dachte ich, was? Wie geht das denn?
Ja.
Mega krass.
Ja, das ist echt beeindruckend. Da sind wir dann wieder an dem Punkt, den wir eingangs gesagt haben, dass sie wirklich alles, was möglich war, damals da schon verbaut haben. Man muss auch sagen, dass das Fahrwerk grundsätzlich super komfortabel war, ne? Also ja, du hast da drin gesessen, du hattest nicht das Gefühl, entkoppelt zu sein. Das nee, gibt's ja auch häufig, ne? Also, dass du so luxuriös ist, oft bei Luftfahrwerken ist das der Fall, dass du das Gefühl hast, okay, es bügelt zwar hier alles weg, aber ich weiß auch gar nicht so richtig, was das Auto macht. Das hattest du nicht.
Nee.
Also, es fühlte sich gut an. Eine Kleinigkeit gab's allerdings, und zwar bei so Querfugen, wenn du nicht so schnell gefahren bist, da hat's vorne, fand ich's vorne an der Vorderachse doch sehr hart gedämpft. Und da hatte Markus aber auch gleich gesagt, da muss er wohl noch mal ran, da ist wohl irgendwas mit den Dämpfern nicht ganz in Ordnung.
Ja, die haben auch so ab und an mal so ein bisschen gepoltert, ne?
Genau.
Aber das ist so eine Sache, als BMW-Fahrer kann ich das gekonnt ignorieren, weil das Vorderachse und BMW ist ja gefühlt, also, du hast gerade neu gemacht, kannst einen Monat später eigentlich schon wieder mit anfangen.
Ja, ja, okay, ja, da kann ich nicht ganz so mitsprechen bei meinem E36, ist nicht ganz so schlimm.
Ja, aber wahrscheinlich, wenn du ihn mehr fahren würdest auch, weil eigentlich ist das meiner Erfahrung nach die Bank durch über die letzten Jahrzehnte bei egal welchem Modell, dass du sagst, Vorderachse BMW, schwierig.
Ja, wahrscheinlich aber auch, wenn die großen Motoren drin sind, ne? Und
man ja, ist gut, ja halt
nur ein kleiner Vierzylinder.
Ja, stimmt, daher, das kann sein, ja.
Vielleicht auch das.
Mit denen nicht auseinandergesetzt.
Dann lass uns noch mal kurz über die Automatik sprechen. Wir haben jetzt ja gelernt, also 840 immer mit Fünfgang-Automatik. Und die ist schon sehr gemütlich abgestimmt, ne?
Ja, komplett. Also selbst wenn man mal in den anderen Modus geht, in den Sportmodus, denkt man immer noch, oh, könnte auch immer noch der Komfortmodus aus anderen Autos sein eigentlich. Was ich ganz angenehm finde. Ich meine, man könnte sich den Sportmodus auch einfach sparen. Ja. Braucht man eigentlich nicht wirklich. Ist auch besser, als wenn es jetzt so ein normaler, klassischer Sportmodus gewesen wäre, wo der einfach so unnötig lang die Gänge hält. Sind ja, wir beide keine Freunde von. Und in dem Fall fand ich das wirklich sehr, sehr entschleunigend mal wieder. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon gesagt, den Begriff. Aber das passt halt einfach dazu irgendwie zu dem Wagen. Dass er eher so bei niedrigeren Drehzahlen einfach bleibt und sagt, komm, ich habe genug Drehmoment. Das passt schon. Ich brauche jetzt nicht hier auf einmal losbrüllen oder so.
Ja, wobei natürlich es schon bemerkenswert ist, dass das, also so ging es mir zumindest, in S ein kaum spürbarer Unterschied war. Mhm, ne? Also wir sind eine ganze Zeit in S gefahren. Da hast du echt gedacht, boah. Also wenn man mir nicht sagen würde, welcher Modus das ist, könnte das auch der Normalmodus sein.
Ja.
Und interessant ist der Punkt, weil ich das eben so, ich habe das so salopp einfach mal so in den Raum geworfen, dieses, man sitzt da drin und man hat das Gefühl, in einem sehr hochwertigen, sehr komfortablen, sehr luxuriösen Auto zu sein, mit dem man einfach nur Strecke machen möchte. Genau das hat Markus ja gemacht, ne? Wie er uns gesagt hat. Und da kann ich das wirklich zu 100% verstehen, nachdem wir sind zwar nicht nach Italien gefahren, aber wir sind ja auch ein bisschen damit gefahren. Markus ist damit nach Italien gefahren und hat erzählt, dass ihm das ultra gut gefallen hat, ne?
Ja, kann ich 100% verstehen. Also würde ich auch liebend gerne mit dem Wagen machen. Man saß da so drin, dachte, da kommst du mit Sicherheit komplett entspannt an. Kannst du in einem durchfahren und ohne Probleme, ohne Rückenschmerzen oder sonstiges oder irgendwie gestresst zu sein, wie auch immer, stelle ich mir sowas von traumhaft vor.
Ja, und ich finde das sowieso cool, weil oftmals hat man ja solche Autos, ich glaube, ich spreche da ja für uns beide, du hast dann irgendwie so spezielle Autos, ob das ein Oldtimer sind oder deine besonderen Autos, die du eben nicht jeden Tag fährst. Und dann finde ich immer es besonders schön und charmant, wenn man dann mit diesen Autos in Urlaub fährt. Denn dann schaffst du halt auch Erinnerungen und bist dann plötzlich mit deinem Auto in Italien. Und ich glaube, das ist einfach ein cooles Feeling. Und offensichtlich können die Autos das ja auch.
Ja, klar.
So. Und Markus hat sogar noch erzählt, und das hat mich wirklich überrascht, denn wir sind jetzt natürlich an dem Tag keinen Verbrauch gefahren oder so. Aber Markus hat uns erzählt, auf 2800 Kilometer hat das Auto im Schnitt 10,9 Liter verbraucht.
Das ist schon echt ein Megawert, ne?
Ja, also ich sag mal so, wenn du da drin sitzt, mit Leuten drin, mit Gepäck, mit vollem Tank, sind wir auf jeden Fall bei über 2 Tonnen.
Mhm.
Ist ein V8 da vorne drinne und trotzdem nur in Anführungsstrichen 10,9 Liter.
Ja. Krass. Finde ich auch. Also hätte ich nicht erwartet. Und dann auch, muss ich auch sagen, mit einer 5-Gang-Automatik kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Also schon echt ein sehr, sehr guter Wert.
Absolut. Also was bei mir wirklich so hängen bleibt, ist, was das für ein luxuriöses Auto ist mit so einem hochwertigen Gefühl. Also einfach ein ganz, ganz edler Cruiser.
Ja.
Ja, und viel mehr habe ich gar nicht zum Fahren. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen verwunderlich, weil wir die anderen Kapitel teilweise wirklich so sehr, sehr ausführlich behandelt haben. Aber ja, das Auto geht natürlich auch um Kurven, aber du machst es einmal und dann merkst du ja gut, das will er gar nicht. Man will damit einfach Strecke machen.
Nee, das stimmt. Er gibt einem kein schlechtes Gefühl in den Kurven oder so, dass man das Gefühl hat, okay, der ist einfach viel zu schwer und behäbig, der kann das nicht. Der kann das irgendwie schon und auch verhältnismäßig gut für das Gewicht, aber man hat überhaupt nicht das Verlangen.
Nee, wie gesagt,
wir sind ja eine Autobahnauffahrt ein bisschen schneller raufgefahren und gedacht, oh, macht er eigentlich ganz gut. Reicht. Braucht man nicht nochmal machen, das will man gar nicht. Man hat nicht das Verlangen.
Ja.
Und deswegen kann man eigentlich gar nicht so viel mehr dann zu irgendwelchen Fahrwerten oder sonst irgendwas sagen, außer dass man einfach super entspannt in diesem Auto sitzt, dass es einfach ein extrem guter Gran Turismo ist und man einfach Bock hat, Strecke zu machen.
Ja. Das Einzige, was mich jetzt abschließend natürlich nochmal interessieren würde, ist, wie unterschiedlich oder spürst du überhaupt einen Unterschied zum V12? So, weil wenn ich jetzt so an den V8 denke, würde ich sagen, ist perfekt.
Ja.
Passt perfekt. Mega gut. Immer ausreichend motorisiert, immer genügend Leistung. Sonora Sound. So. Und ich stelle mir den V12 ja eigentlich mehr oder weniger genauso vor. Wahrscheinlich noch einen Tacken entspannter. Aber wie soll es noch entspannter sein? War ja schon mega
entspannter. Entspannter würde ich gar nicht mal sagen. Also gefühlt würde ich sagen, du brauchst eigentlich nur ein V12, wenn du so jemand bist, der sagt, ich möchte das Auto immer bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn bewegen. Und sagst, mir ist der Verbrauch egal. Oh. Dann macht es vielleicht noch Sinn, aber der Wagen verlangt es 0,0 und ich würde sagen, du brauchst es nicht.
Ja. Ich würde auch sagen, brauchst du es nicht.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch da wieder halt diese Prestige-Nummer, ne? Das ist einfach, sagst du, ich habe den V12.
Und das ist jetzt eine ungewöhnliche Meinung, die wird man von mir wahrscheinlich nicht so häufig hören. Ich glaube sogar, dass zu diesem Auto, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, die Automatik besser passt als die Handschaltung.
Auf jeden Fall.
Also wir haben es ja gelernt, das Auto hätte es auch mit Handschaltung gegeben.
Mhm.
Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wir sind riesige Freunde der Handschaltung.
Mhm.
Aber so wie sich dieses Auto präsentiert hat, bräuchte es keine Handschaltung. Nee,
absolut gar nicht. Du bist ja komplett entspannt am Cruisen. Warum sollst du da halt ein bisschen rumschalten hier und da? Das ist ja eher, wenn du fahraktiv bist. Und das passt nicht zu dem Auto. Also ohne es gefahren zu sein, würde ich sagen, das passt nicht.
Oh.
Tja, ich würde sagen, aber wir können eigentlich schon direkt ins Fazit überspringen, oder? Bevor wir zu viel vorwegnehmen.
So machen wir das.
Fazit.
Also ich springe einfach mal direkt in die Bresche und sag, ich mag den E31 richtig gern.
Ja, kann man so zusammenfassen.
Also ich könnte mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, irgendwie einen selber zu besitzen. Ich habe ja auch schon in der letzten Folge angeteased, es stehen auch immer welche auf meinem Parkplatz. Witzigerweise auch immer nur V8, weil ich vom V12 einfach noch mehr Respekt habe, also auch schon vom V8, wie gesagt, E31 allgemein, habe ich Respekt vor, ja, Unterhalt oder auch Reparaturkosten. Aber jetzt, nachdem ich das Auto gefahren bin, ich muss sagen, leider richtig gut. Ja,
so. Leider.
Also, wenn ich es kurz zusammenfassen muss, ich muss sagen, Design 10 von 10. Ich finde das Auto so schön, ist zeitlos schön, ist im Line-Up von BMW was ganz Spezielles und auch die Konfiguration von Markus' Auto außen wirklich super schön. Speziell, trotzdem edel, zeitlos. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist der Innenraum, aber nicht, habe ich glaube ich schon mehrfach jetzt gesagt, nicht die Verarbeitung oder die Materialien, sondern eher so, dass er für mich im Vergleich zum Außendesign einfach so ein bisschen unspektakulär ist. Aber damit könnte ich trotzdem leben. Und das Fahren, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Fahrspaß ist, den man sonst irgendwie so, ja, erwartet, es ist trotzdem entschleunigend und es macht trotzdem auf eine Art Spaß. Also von daher, die Frage kann ich schon mal mir selber stellen und direkt beantworten. Ja, ich hatte Fahrspaß und es ist so ein Auto, was irgendwie, ich verbinde das immer mit meiner Kindheit. Mhm. Ich weiß noch so, als ich ganz jung war, logischerweise, da gab es das Auto ja noch neu und da war das immer so, es war wirklich wie so, wenn man mal einen gesehen hat, dachte man, wow, was für ein Auto. So, und ich hätte damals nie gedacht, dass ich mal so ein Auto fahren kann. Und das finde ich schon jetzt so rückblickend betrachtet, ist irgendwie schon so, schon reizvoll.
Ja, bist du soweit durch?
Ich bin durch.
Ja. Also ich muss sagen, für mich war eigentlich immer klar, wenn ich mir irgendwie so einen gemütlichen, soliden Oldtimer holen würde, man muss ja mittlerweile von einem Oldtimer sprechen, würde ich mir einen alten Mercedes holen. Mhm. Ich habe ja immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt und spiele auch immer wieder mit dem Gedanken, ich sage, irgendwie hätte ich noch mal Bock auf sowas bisschen Gemütlicheres für den Sonntag, wo man so auf entspannt mal irgendwie zur Eisdiele fährt, wie auch immer. Oder muss ja nicht zur Eisdiele sein, kann ja auch sonst wohin fahren sein. Und da habe ich immer gedacht, muss dann ein alter Mercedes sein. Und irgendwie hatte ich den Achter nie so richtig auf dem Zettel. Und jetzt muss ich sagen, habe ich irgendwie ein kleines Problem. Weil ich habe mich echt gehört, ich habe immer gedacht, ja, BMW kann das ja nicht. BMW musst du halt immer fahren. Das ist immer so ein Fahrerauto, da kannst du nicht entspannt drin sitzen, sondern der ist immer, dass er sich so ein bisschen so triezt, so komm, du musst jetzt hier mal die Kurve schneller nehmen. Und das hat der Achter halt gar nicht gemacht. Das finde ich halt mega cool, weil ich muss sagen, rein optisch finde ich ihn einfach deutlich aufregender als jetzt ein Mercedes aus der Zeit. Ich mag die Mercedes mega gern, ich will die damit jetzt überhaupt nicht schlecht machen, aber so in meinem Kopf war das so ein totales Durcheinander auf einmal, weil ich aber gedacht habe, ja, wenn was Entspanntes muss ein Mercedes sein. Ja. Und jetzt denke ich so, gerade als BMW-Fan, ein alter BMW, der kann das also auch. Blöd.
Ja.
Ja, und das hatte ich halt nicht auf dem Zettel und ich bin absolut angetan von dem Wagen. Der ist sehr in meiner Gunst gestiegen und ich hätte echt ganz gerne so einen Achter.
Was siehst du? Also stelle ich dir jetzt auch die Frage, nachdem ich sie mir selber schon gestellt habe. Hattest du Fahrspaß?
Absolut, ja. Und ich würde super gerne mit dem Wagen mal so eine richtig lange Strecke einfach irgendwie zurücklegen. Habe ich so gedacht, damit so in Urlaub fahren, mega.
Ja, schau mal an.
Ja.
Hier sitzen zwei begeisterte Typen.
Ja.
Und
die wahrscheinlich heute Abend noch losfahren müssen.
Oh, ja, da ist einer. Nein. Ganz so streng würde ich nicht sehen. Ich habe, wie gesagt, immer noch so ein bisschen Respekt vor den Reparaturkosten. Und Rost ist ja auch nicht ganz unproblematisch bei den Autos. Und wir haben jetzt ja auch gelernt, Angebot ist jetzt auch nicht riesig.
Das ist eher das Problem, da, glaube ich, einen vernünftigen zu finden und vielleicht auch noch einen, der jetzt nicht unbedingt schwarz ist oder in so einer kompletten Standardfarbe, das ist ja auch immer so das Ding.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach super schwer, da wirklich ein schönes Exemplar zu finden. Also, ich mache mir nichts vor, so ein Exemplar, wie Markus gefunden hat, wird man sowieso nicht finden.
Mhm.
Aber auch irgendwas anderes, wo man sagt, der auch irgendwie ein bisschen speziell ist, wird, glaube ich, super schwer. Aber ich würde einfach immer mal hier und da mal gucken.
Ja, du, ich mache das ja schon.
Ich weiß.
Von daher, Hauptsache, wir kommen uns nicht gegenseitig quer.
Nein, alles gut.
Ja, das ist doch mal wirklich ein versöhnliches Ende. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Markus sagen für deine Zeit und natürlich auch für das Vertrauen, dass wir das Auto fahren durften. Uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das habt ihr gut raushören können. Ein Auto, was Luca noch mehr überrascht hat als mich, aber bei uns beiden sehr hoch im Kurs steht jetzt.
Ja, so kann man zusammenfassen. Und wie immer gibt's natürlich jetzt, oder was heißt wie immer, zweimal haben wir einfach mal ausgelassen, aber jetzt sind wir im Flow, jetzt gibt's mal wieder einen kleinen Teaser für die nächste Folge. Und zwar ist es eine Fahrzeuggattung, die wir so noch nicht hatten.
Mhm.
Und es ist ein Antriebskonzept, was wir auch so noch nicht hatten und höchstwahrscheinlich auch nie wieder so haben werden.
Oha, jetzt geht's los und die Leute denken, was kann das nur sein?
Es könnte vieles sein.
Aber wir belassen es dabei und jetzt müsst ihr euch gedulden. Mhm. In 2 Wochen geht's mit der Folge 16 weiter und dann werdet ihr hören, was das für ein spezielles Antriebskonzept ist.
So ist es.
Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Vielen Dank an dich, Luca. Vielen Dank auch nochmal an Markus ein letztes Mal. Und wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.